hört sie an die Bluetooth-Box.
Fest und flauschig, geh gleich wieder los.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Jetzt kommt der Drip.
Fest und flauschig, geh gleich wieder los.
Da gehst du mit.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros.
Du hast so viel gehasselt,
jawohl.
Du hast so viel gegrillt, es wird mal wieder Zeit für ein Break in deinem
Olli?
Leben. Du hast so viel gemacht, du hast so viel getan,
wo bist du?
Du bist mit deinem E-Scooter durch die Stadt gefahren, Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Die Bluetooth-Box.
Fest und flauschig, geht jetzt wieder los.
Schreckliche gute Laune schon wieder.
Richtig gute Laune.
Sonntag, der 13. September 2020. Herzlich willkommen bei Spotify, eurem Spotify.
Dutzen oder sitzen wir eigentlich im Jahr? Was ist eigentlich das Ding? Wir sind noch in so einem Mischgewand. Oh. Wir sind noch nicht so richtig alt, auch nicht so richtig jung. Wir sitzen und duzen.
Nee, wir sind alt.
Wir sind
für
alt.
Spotify
aber
sind wir schon sehr.
Das
ich habe letztens in der Marktforschung gehört, wir sind eigentlich in der Siez-Zielgruppe. Wir sollten eigentlich besser siezen, aber wir haben so ein paar junge Leute, die das vielleicht noch komisch finden. Ich würde es wie früher beim Radio machen. Da hatten wir so alle 3-4 Jahre immer einen neuen Chef.
Mhm.
Und der hat sich immer so Dinge ausgedacht, wie man dann die Hörer anspricht. Und wir hatten, glaube ich, auch mal 2 Jahre beim Radio die Variante, dass wir einfach in der ersten Person gesprochen haben. Also wir haben einfach, der zweiten Person, der dritten Person, Singular. So,
Singular, ja.
Nee, zweite Person Singular, so ist richtig. Du, hey, du Hörer. Hey, hallo, du Spotify-Fan. Also eine Person, aber direkt duzen. Und aber auch direkt persönlich ansprechen. Ich freue mich, dass du da bist heute am Sonntag, den 13.
Liebe Hörer. Ich freue mich, dass du da bist. Einfach so ein bisschen.
Du, Herr Schulz, kannst du mir mal was von der Ofen Regal runterholen, Herr Schulz? Du, Herr Böhmermann. Man konnte eine Sendung wieder zusammen mit Klaas.
Das nervt mich inzwischen nicht mehr, dass ich gesitzt werde oft auf der Straße. Das ist ein Zeichen des Respekts der Jugend, dass sie mich jetzt sitzen. Ich fand es am Anfang ein bisschen unangenehm. Inzwischen, also ich möchte auch gesitzt werden. Es gibt ja berühmte Leute, Künstler oder auch Menschen in der Öffentlichkeit, die nur sitzen. Günther Jauch ist einer davon. Das ist ein knallharter Sitzer. Der duzt keinen, außer du warst mal mit ihm zusammen im Artemis. Und das hat es wieder aufgemacht. Da ist also die Möglichkeit für dich, dass du von Günther Jauch zu bekommen.
Also, wir sagen erstmal ganz anständig Hallo. Herzlich willkommen bei Fest und Flauschig. Es ist, wie gesagt, der 13. September.
Mhm.
Das war eine super aufregende Woche für mich. Wie war es für dich die Woche, Olli? Schau mal ein bisschen zurück. Einfach mal ein bisschen das Leben Paroli laufen lassen.
Es war eine Woche voller Alltag, voller Sachen, die einen wirklich voller ungeiler Geschichten und Sachen, die überhaupt keiner Bock hat, heute am sonntagabendlichen oder vormittaglichen geilen Podcast zu hören. Es waren nur Sachen wie Wohnung einräumen, Beamten, Behördengänge, Telefonate, da noch ein Karton, die alten Umzugskartons wieder auf eBay stellen, um damit nochmal Geld zu machen, weil sie nur nerven, weil der neue Keller so klein ist.
Das ist eine gute Idee. Aber das mag ich an dir, dass du da nicht viele Promi-Kollegen irgendwann mit dem vielen Geld, wenn man beim Fernsehen arbeitet oder so, du bist ja auch irgendwie mit dem NDR da machst ja auch irgendwelche Fernsehsachen und so.
Am Machen.
Irgendwann ist das total egal, aber dass du da wirklich immer noch eBay-Kleinanzeigen-Game machst, das macht dich so sympathisch.
Ja, und das eBay-Kleinanzeigen-Game geht mir richtig auf den Sack, weil da bestellt man sich ein Buch für 1 Euro da und dann sagt der Typ, hier ist meine 58 Meter lange IBAN-Nummer, anstatt sich PayPal zu holen. Und dann sage ich, kannst du dir nicht PayPal holen? Aber die nehmen 3 Cent mehr oder ich vertraue PayPal nicht oder sonst irgendwas. Und das macht einen so mega aggressiv, weil man denkt, ey, das geht so schnell, das sind noch 2 Klicks. Ich bin jetzt aber auch in dieser scheiß modernen Welt angekommen, dass ich mich einfach nicht mehr dahinsetzen will, mich einloggen will und diese ganze Nummer eingeben für 1,60 Euro. Also ist das eBay-Game eigentlich vorbei, wenn jemand diese scheiß Umzugskartons jetzt endlich gekauft hat. 50 Stück habe ich, Jan. 50 Stück.
Wie, 50 Stück? Was willst du denn dafür haben?
Gib mir ein 20, sind deine.
Für 50 Stück?
Ja, kannst selbst abholen.
Oh, da muss ich mir einen Wagen mieten für 150 Euro und komm dann rübergefahren.
Gibt es doch sowas wie Miles, so eine App, holst dir einen Tesla einfach über deine App und da kommst du kurz rübergeballert und schneidest dir eben aufs Dach.
Ah.
Jan, ja, deine Woche war deutlich, ich habe es nur am Rande mitbekommen, weil du weißt, ich muss mich im Alltag kümmern. Aber das ist auch nur am Rande mitbekommen. Aber ich muss ganz ehrlich sein, ich habe mich natürlich eingelesen in die Problematiken. Ich würde mich auch aufregen, wenn es ganz kurz ist, du weißt ja, ab und zu sind wir unterschiedlicher Meinung und so, aber da muss ich dir recht geben, wenn ich mir einen Tag Zeit nehme und für irgendeine Fillefanz-Zeitung ein Interview gebe, Fotos mache, mir nochmal extra hier unten rum alles rasiere, damit ich geil aussehe und dann sagen die 48 Stunden vor, nee, doch nicht, weil irgend so ein blasierter Chefredakteur irgendwie mal wieder keinen Bock hat auf eine Visage. Das geht einfach nicht. Das ist unprofessionell. Hätte ich mich auch aufgeregt. Wenn du sagst, wo die Adresse ist, fahre ich da hin und rede mit dem Typen.
Lass uns das mal später besprechen. Ich habe auch mich auch...
Nee, warum denn nicht jetzt? Lass uns doch jetzt. Ist doch gerade brandaktuell noch. Du bist gerade...
So, ja, also, ganz ehrlich, ich muss mal sagen, das könnte man jetzt als Grundlage nehmen für eine blühende Kabarettkarriere in Deutschland. Also die große Cancelung, die große Cancel-Karriere. Es war aber tatsächlich, ich sag mal, eher so ein bisschen aus dem Handgelenk mit großem Spaß. Also ich sag mal, nee, also von vorne. Das Buch ist rausgekommen am Donnerstag. Ich habe es übrigens geschickt, es ist wieder zurückgekommen, weil du nämlich nicht das
Klingelschild hast. Aber du hast mir doch letzten Dienstag auf dem Boot
eins gegeben. Aber das Ding ist die Widmung. Ich habe dir eine Widmung reingeschrieben. Das war das erste Buch, was ich überhaupt bekommen habe. Aber mal ganz ohne Witz, das habe ich verpackt und dir geschickt. Und du hast gesagt, noch am Tag, als ich gesagt habe, ich habe es dir geschickt, ja, mach mal ruhig, ich habe meinen Namen unten drauf geklebt. Und du hast den Namen nicht unten drauf geklebt gehabt. Jetzt ist es wieder angekommen. Ich habe es dir nochmal geschickt und ich habe das nicht angefasst. Die Widmung ist wirklich von vor 2 Wochen. So, jetzt kam es am Donnerstag raus und es war alles so, ich habe gedacht, das Buch muss man, wenn man Promoten. Dann da irgendwas zu macht, dann...
Promo machen.
Bitte?
Promo muss man
machen. Ein bisschen Promo machen. Aber ganz klassische Promo, so mit Zeitung und Radio, also wo man das halt so macht. Und eigentlich war das jetzt nichts Großartiges geplant, es lief alles nach Plan und dann am Erscheinungstag, am 10., gab es dann so ein Gedruckse aus der Verlagsrichtung, so nach dem Motto, ja, folgendes Problem, dieses lange Interview, was du da letzte Woche gegeben hast, wir wissen auch nicht, das ist irgendwie, das erscheint irgendwie nicht.
Ist irgendwie gelöscht worden.
Ist raus aus der Speicherplatte. Wieso das denn nicht? Das war wirklich jetzt überhaupt nichts. Ich habe nichts Schlimmes gesagt. Ich bin ein riesen Hegel-Fan. Ich habe Hegel total geliebt und gelobt. Vielleicht zu wenig. Also war wirklich ein ganz tolles, ganz normales Interview. Also jetzt nicht spektakulär. Und dann hieß es aber, nee, wohl irgendwie Intervention, Herausgeber hat sich dann da irgendwie in letzter Sekunde eingeschaltet. Und ich dann so, ja, okay, aber warum denn? Und habe dann einen halben Tag versucht herauszufinden, warum eigentlich? Also warum?
Weißt du denn jetzt warum?
Nee, eben nicht. Also das ist mir total scheißegal, ob irgendwo ein Interview erscheint oder nicht.
Wenn man sich so lange Zeit nimmt dafür, und das war ja bestimmt ein bisschen aufwendiger, oder?
Und ich hab denen das ja nicht angeboten, sondern also das war halt dann, die haben gefragt, ob die ein Interview machen können. Und da hab ich ja okay gesagt und ich freue mich total und habe mich dann vorbereitet und die haben sich auch vorbereitet, aber kam ein Fotograf. Und wenn bei einem Zeitungsinterview ein Fotograf kommt, dann ist das immer was Größeres. Und dann war das wohl irgendwie auch schon alles eingeplant und dann hieß es so, ah nee, in letzter Sekunde wohl doch nicht. Da war auch niemand zu erreichen. Und vor allen Dingen dann die Frage, warum denn nicht? Also, habe ich irgendwas gesagt oder ist es irgendwie, passt irgendwas nicht? Soll ich irgendwie nochmal was anderes sagen? Bin dann ja auch, weißt du, konstruktiv. Ich bin ja konstruktiv, bin
Redaktionskünstler. Du gehst auf die Menschen zu.
Ich gehe auf die Leute zu. Ich bin auch ein Feedback-Artist. Ich bin nicht so, weißt du, auch der Unterschied zwischen uns. Du droppst ein Album und dann müssen die Leute damit leben. Du kannst, weißt du, du.
Aber du droppst ein Buch und die Leute müssen auch damit leben. Oder sagst du, nee,
aber ich bin
Feedback-Künstler. Ich schreibe nochmal um. Ich schreibe das Twitter-Buch nochmal um.
Nein, ich mache 2., 3. Auflage. Wenn die Leute jetzt irgendwie noch Änderungsvorschläge haben, sollen die mir das mal ruhig schicken über Insta oder Twitter und so. Und ich ändere das nochmal. Wenn dir irgendwie was rein muss noch oder raus soll, ändere ich. Kein Problem. Künstler bin ich, Dienstleister. Bin ich wie Beyoncé letztlich.
Ja.
Wenn die mehr Sex wollen, kriegen sie mehr Sex. Wenn sie weniger Sex wollen, kriegen sie weniger Sex. Mach ich alles. So, hab dann noch ein bisschen versucht, das rauszufinden und hab dann mich ein bisschen eingelesen in die Redaktionszusammenhänge von dieser Zeitung. Das ist die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, die ist Teil der FAZ. Und da gab es irgendwie auch so in den letzten Monaten so ein bisschen Gegrummel in der Redaktion. Da dachte ich schon so, was ist denn da? Was ist denn das? Und hab dann versucht, rauszufinden, warum. Und das konnte mir niemand beantworten. Also auch nicht derjenige, der mutmaßlich dafür verantwortlich ist. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, dann ist ja schön, weil das Buch, was ich veröffentlicht habe heute am 10., das geht darum, dass es quasi durch das Digitale eine neue Art von Öffentlichkeit geht und dass die klassischen Medien damit nicht umgehen können. Dann können wir das in meiner Praxis direkt mal ausprobieren. Und dann haben wir dann so ein kleines Theaterstück ausgedacht. Und das hat ehrlich gesagt total funktioniert. Und ich weiß immer noch nicht, warum. Aber
mein Gott, inzwischen hast du aber das Interview veröffentlicht. Also
Ich habe das dann per Twitter veröffentlicht. Das hat ganz lange gedauert. Ich musste 73 Tweets. Das war ein bisschen, so 13.000 Zeichen in 73 Tweets. Hat auch einige so ein bisschen genervt. Und es ist dann irgendwann, sind da wirklich alle Seiten zusammengebrochen, weil erst wollte man mich da unterstützen wegen Cancel Culture. Aber dann habe ich aus Versehen, so aus Gag, dem Chefredakteur der Welt das Interview angeboten. Also bei Twitter einfach so just for fun, weil ich gedacht habe, ich gebe der Welt kein Interview, aber die alten abgelehnten Interviews aus der FAZ, die können sie gerne haben. Und dann sollen die das untereinander auf Verlegerebene sollen die das dann besprechen, wie das auch rechtlich ist, weiß ich gar nicht. Und dann gab es so ein bisschen Ärger und dann haben sich alle aufgeregt und dann habe ich gesagt, ja okay, ich habe das jetzt nicht ausgesucht, aber ich nehme das gerne mit, wenn ihr das wollt. So, naja, war auf jeden Fall ein schöner Donnerstag. Am Freitag war das dann aber auch, am Freitag ist in Nordrhein-Westfalen, ich bin in Pulheim ja wohnhaft, ja. Das sind Kommunalwahlen. Ich musste mich erstmal einlesen und habe die Briefwahlunterlagen verschlammt und musste mir dann neue Briefwahlunterlagen. Und ich war gerade beim Wahlamt. Ich bin gerade zum Wahlamt gefahren, hab die eingeschmissen.
Und wie sieht's aus? Feedback hast du noch nicht bekommen jetzt gerade. Also ist für dich jetzt.
Heute ist ja Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen. Ihr könnt heute alle, wenn ihr in Nordrhein-Westfalen lebt, euren Bürgermeister oder eure Bürgermeisterin oder auch Bürgermeister, der sich neutral identifiziert, geschlechtsmäßig, könnt ihr auch wählen. Oder Bürgermeisterin, heute in Nordrhein-Westfalen, es wird gewählt. Ich bin gespannt, wer es in Köln macht, ich bin gespannt, wer es in Pulheim macht. Das ist alles offen.
Ja. Witzig, ich habe genau zur gleichen Stelle gerade gepupst, wie du gerülpst hast. Das ist so witzig. Genau, das eben gerade bin ich gegangen. Ich habe extra versucht leise. Mal gucken, ob es auf
wie so ein Ehepaar.
Wie so ein Ehepaar. Wie so eine Luft aus allen Öffnungen raus. Und inzwischen auch kein Kommentar mehr. Du rennst durch die Wohnung und der Partner furzt und man sagt nicht mehr, weil es Standard geworden ist. Weißt du, am Anfang noch
Standard.
War so, ja.
Standard.
Das ist Standard geworden.
Naja, also das war auf jeden Fall mein Donnerstag. Ich habe gedacht, weil das Interview, was nicht gedruckt wurde von der FAS, da ging es unter anderem darum, dass ich gesagt habe, Cancel Culture ist totaler Quatsch, das gibt's überhaupt nicht.
Oh, ich kriege gerade eine Pizza hingestellt.
Da wolltest du eines Besseren. Ich habe hier eine Pizza hingestellt bekommen.
Vom Pizzamann?
Aber von wem? Nee, von so zwei Bauchtänzerinnen aus der Shisha-Bar von nebenan. Ich wohne jetzt neben der Shisha-Bar. Nebenan war so jahrelang ein Laden und er hat.
Aber du willst ja nicht Shisha, nur weil es Shisha-Bar ist, dass da Bauchtanz gemacht wird, ist das vielleicht ein bisschen sehr klischeehaft, Jan Böhmermann, was du da gerade versuchst, für ein Szenario aufzubauen. Ganz ehrlich. Kannst du.
Ne? Donnerstag, Böhmermann, Donnerstag, Cancel Culture. Freitag, beleidigt, eingeschnappter Narzisst und jetzt auch noch rechtsradikal. Samstag Pause, Sonntag, Shisha-Bar. Macht sich über Shisha-Bars lustig.
Es geht so schnell. Du bist so schnell raus aus dem Game. Das ist wirklich, das sind zwei, drei falsche Sätze. Können dafür sorgen, dass die gesamte Karriere ruiniert ist. Nur bei anderen Leuten nicht. So Olli Pocher, der kann raushauen, was er will zum Beispiel. Der ist gesegnet mit dem goldenen RTL-Mantel, glaube ich, inzwischen. Und darf sich mit allen öffentlich anlegen und auch fragwürdig Leute noch in Dreck ziehen. Aber das ist auch eine ganz andere Geschichte. Jan,
ich bin gecancelt, Olli. Ich bin auf jeden Fall gecancelt.
Ja, du bist gecancelt.
Und weißt du was? Ich habe kein Forum mehr, wo ich sagen kann, wo ich meine Meinung sagen kann. Niemand hört mir mehr zu. Ich muss das jetzt alles. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt noch sagen kann, was ich denke. Ich glaube, ich muss schreiben ein Kabarettprogramm. Und
ich kenne, weißt du was, wenn ich was, meine nächste Platte oder mein nächstes Buch, wenn ich irgendwas veröffentliche, wofür ich Promo machen soll, dann gehe ich zum alten Typen, zu Dieter. Dieter wohnt in Hamburg, trägt einen Kittel seit 40 Jahren und ist so ein Schrotthandeltyp. Und dem erzähle ich alles darüber. Alles über mein neues Werk, über meine neue Platte. Und wenn dann wirklich jemand fragt, ja, wir würden mit Olli Schulz mal wieder ein Interview machen, sage ich, geh zu Dieter, der weiß alles. Dem habe ich alles mal am einen Abend erzählt. Und Dieter ist aber Alkoholiker und wird das dann nur so halb wahr wiedergeben, weißt du? Und dann würde auf alle Fälle eine neue Dynamik entstehen. Gar nicht mehr selber die Interviews geben, sagen, geh zu super. Dieter. Dieter weiß das alles. Mit Dieter habe ich letztes Jahr geredet, als ich die Platte gemacht habe. Da haben wir ab und zu mal einen Halben verhaftet. Geh zu Dieter, damit du gar nicht mehr gecancelt oder irgendwie, früher bin ich ja bei den ersten drei Platten, die ich gemacht habe, bist du für ein Interview ins Saarland geflogen. Das Interview war um 13 Uhr. Die haben es gar nicht auf dem Zettel gehabt, dass du um 13 Uhr kommst. Dann wurde es um 14.30 Uhr in so einem Nebenraum gemacht mit der genervten Redakteurin. 15.15 Uhr warst du durch. Trotzdem ging der Flug erst am nächsten Tag zurück und du bist ja im Saarland in so einem kleinen Motel, noch nicht mal Motel, mit Holiday Inn irgendwo versauert und denkst, das war jetzt mein ganzer Promotag, ein scheiß Interview im saarländischen Rundfunk oder so. Also noch nicht mal saarländischer Rundfunk, so ein Underground, so ein Unterradio auch noch. Und das ist alles wahnsinnig viel Zeit. Wenn du ein mächtiger Typ bist, dann musst du das alles gar nicht machen. So. Also, und das ist auch mein Tipp an dich, gar nicht mehr selber Promo machen, sondern andere Leute Promo machen lassen.
Da könnte man doch, weißt du, ich bin jetzt kurz vorm Schritt ins Hauptprogramm. Entschuldigung, ich esse gerade Pizza nicht mehr.
Mach nichts, was ist denn da drauf?
Gut an. Ist eine Diavolo mit so einem Teig, ist eine keine frisch gemachte. Ist eine Diavolo aus der Tiefkühltruhe und die esse ich tatsächlich immer. Ich bin so auf scharfe Pizza in letzter Zeit. Aber das
ist und dann so, weißt du auch genau, beim nächsten Facebook Post von dir oder Twitter Post schreibt einer da drunter, der die Sendung gerade erst seit 3-4 Wochen hört und jetzt völlig angetan ist: Hey, könnt ihr mir einen Gefallen tun? Ich mag eure Sendung voll gerne, ich mag euer Humor, aber bitte hört auf zu schmatzen während der Sendung. Es gibt Leute, die es überhaupt nicht abkönnen und er denkt, er ist der Erste, der das gerade schreibt. Es ist seit Jahren ein Problem mit uns. Wir sind nicht gut erzogene Podcaster, die irgendwie immer noch schmatzen, furzen, rülpsen und all das macht, was, sag ich mal, auch so ein bisschen dafür sorgt, dass also Bilder in den Kopf kommen. Deswegen sind ja Podcast. Es sind keine schönen Bilder. Wenn man unseren Podcast hört, gibt es keine schönen Bilder, die in den Kopf kommen. Aber es kommen auf alle Fälle Bilder im Kopf.
Bilder im Kopf. Und das ist tatsächlich, in der Radiowelt ist das alles schon gecancelt worden, diese Art von Menschlichkeit, dass man noch isst, dass man zeigt, dass man also ein Lebewesen ist, dass man atmet, dass man auch mal rülpst zwischendrin. Im Radio wird das alles rausgeschnitten, da wird der glatte Mensch gewollt. Hier im Podcast, ist der Mensch noch Mensch. Da ist nämlich Cancel Culture, apropos Cancel Culture, neueste Vorwürfe. Man wirft mir gerade in der Twitter-Bubble vor, dass ich mir mal zur Geburtstagsdemo von Dennis Yücel, als er eingesperrt war, da gab es ein Autokorso in Berlin, da habe ich mir mein Mercedes AMG ausgeliehen für einen Tag bei einer Autovermietung, weil ich da mit einem standesgemäßen Auto im Autokorso fahren wollte, mit einem dicken Mercedes. Und das ist jetzt momentan Gegenstand von einer längeren Twitter-Diskussion, ob ich da nicht eventuell der Firma Daimler-Benz zu viel Geld gegeben habe damals bei den Mieten dieses Autos und dass das eine Sache ist, die man auch nochmal im Nachhinein machen
muss. Dass man jetzt alles nochmal, man sollte auch sowieso generell alles, das ist auch ganz wichtig in so einer Twitter-Bubble, glaube ich, oder generell, dass man die gesamte Vergangenheit von Leuten und alles, was sie gesagt haben, nochmal auf den Prüfstand stellt und selbst wenn es 15 Jahre her ist, um daraus nochmal herauszuziehen, was für ein Mensch du jetzt bist. Ich habe einen wirklich guten Instagram-Spruch gelesen von jemandem, der geschrieben hat: Leute, die in deiner Vergangenheit wühlen, sind einfach genervt, dass es dir jetzt in der Zukunft wahrscheinlich besser geht als ihnen jemals. Und ein bisschen ist es ja so. Leute, die wirklich meinen, sie müssen, guck mal, da hast du aber das gesagt und da hast du das gesagt und da sind wir auch schon beim Thema. Ich habe mir gestern so Social Network Dilemma auf Netflix angeguckt, diesen 1,5 Stunden Film darüber, wo Leute, die bei Instagram, bei Twitter gearbeitet haben und alles und ausgestiegen sind, ihre Sicht der Dinge erzählen und auch versuchen, das Problem, was es mit Online-Medien oder generell gerade gesellschaftlich gibt, einzufangen. Man kann es gar nicht richtig greifen. Ich finde, das ist sehr gut geworden, eine gute Dokumentation. Das Einzige, was mich genervt hat, waren das so gedrehte Zwischen, also so Filmelemente da reingebaut worden sind. Aber eigentlich sehen die alle so aus nach dem Motto: Wir haben ein Monster erschaffen, damals in Silicon Valley. Wir haben die Möglichkeiten gehabt, uns alle irgendwie durch Network zu verbessern oder sonst was. Am Ende ist viel Täuschung, Missgunst und so rausgekommen. Und man kann es noch nicht mal begreifen, weil wir auf einer ganz großen Ebene gesellschaftlich 2 Milliarden Menschen, die diese gesamten Apps und alle das benutzen, sind irgendwo alle verloren. Das ist so das, was am Ende rauskommt, weil es das gar nicht mehr gibt. Eine geile Streitkultur oder sonst was, dass Menschen, die ganz jung sind, damit schon, ein geiles Bild, was einer erzählt. Du hast mit deinem Handy und mit dem Internet einen digitalen Schnuller, den du immer dir greifen kannst, wenn du irgendwas eigentlich aushalten musst im Leben. Ist eine mega gute Dokumentation, ein guter Film geworden. Wollte ich gerade an dieser Stelle empfehlen, das Social Network Dilemma oder, nee, das Dilemma mit öffentlichen Medien heißt er, glaube ich, auf Deutsch. Ganz gut.
Wo wir gerade bei Filmempfehlungen sind, ich habe auch einen Film gesehen diese Woche und zwar ist der mit Keira Knightley und Ralph Fiennes und zwei anderen Schauspielern, deren Name jetzt gerade entfallen ist, und zwar ist ein Film von 2019, gibt es auch bei Netflix, der heißt Official Secrets, über die Whistleblowerin, die ich glaube beim britischen Geheimdienst gearbeitet hat und die damals vor 12, 13, 14 Jahren zu Beginn des Irakkrieges nach 9/11,
ich weiß, genau,
weißt du, ein ganz, ganz toller Film, vor allem vor dem Hintergrund, dass, wenn man weiß, wie das so hinter den Kulissen auch mit Medien und Behörden und diesen ganzen öffentlichen Dynamiken, wann man irgendwie Dinge veröffentlicht und wie man vor Gericht gestellt werden kann, was Staatsanwälte und Rechtsanwälte für Taktiken bei öffentlichen Verfahren wählen, ist das ein ganz toller Film. Official Secrets aus dem Jahr 2019 und das war wirklich mega spannend, habe ich sehr gern geguckt, wo wir gerade bei Filmempfehlungen sind. Ansonsten bin ich gerade auf Curb Your Enthusiasm weiterhin.
Ah, no, die letzte Staffel jetzt?
Ich glaube, es gibt
neunte, die zehnte oder die letzte, die dieses Jahr rausgekommen
ist. Nee, die zehnte, er hat auch neue verkauft.
Die zehnte oder elfte, ich weiß gar nicht, die nächste kommt nächstes Jahr, aber jetzt eine ganz neue, jetzt gerade gibt's noch nicht.
Ach so.
Die ist jetzt aktuell
schon, die 10.
Ja, ja, die ist gerade rausgekommen Anfang des Jahres. Habe ich alles natürlich gesehen. Larry Latte, meinst du, wo er sein genau. Ach, es ist so herrlich.
Neben Mokka Joe.
Neben Mokka Joe. Latte. Ja, ich liebe das so sehr. Ich bin immer noch großer Fan. Für viele ist es inzwischen altbacken oder alteingesessen. Ich finde es immer noch kluge, leichte, tolle Comedy, wie ich sie liebe. Ich bin großer Fan davon. Andere Frage mal ganz kurz, wie du das siehst, Jan. Ich will mal mit dir das bequatschen. Eine Sache, die mir irgendwie auch, die sich für mich nur am Herzen falsch anfühlt, ist, genau wo wir gerade bei so Streitkulturen oder Nachrichten sind. Heute ist der Kaiser ist 75 geworden, Franz Beckenbauer. Hat bestimmt in seinem Leben nicht nur geile Sachen gemacht. Aber zu seinem 75. Geburtstag habe ich heute eigentlich nicht eine Schlagzeile von irgendeiner Zeitung gesehen, wo nicht mindestens schon in der Schlagzeile erwähnt wurde, dass er ja auch Schattenseiten in seinem Leben hatte. Ich meine, der ist Weltmeister als Spieler geworden, Weltmeister als Trainer geworden und da ist viel Scheiße passiert mit Bestechung und so. Ich kann es nicht alles nachweisen, man kann nicht generell alles nachweisen, weil er irgendwann geschwiegen hat zu diesem Thema. Trotzdem ist das Leben eines Menschen 75 Jahre lang, finde ich, wenn du ihn in die Öffentlichkeit huldigen willst oder sonst was, nicht dazu da, um sofort zu sagen, ja, da war aber auch ganz viel Scheiße. Dann schreib doch einfach gar nichts. Wenn du es nicht schaffst, ja, ich bin da kein Freund von. Du siehst das wahrscheinlich anders, ne?
Ich sehe das anders, weil ich finde schon, die Legende auf diesem Legendenstatus aufzubauen.
Ja, das muss es ja nicht sein.
Einfach Scheiße zu bauen, das finde ich einfach kacke. Und wenn du da wirklich so viele Leute den einfach geil finden und der das so ausnutzt und dann so ein...
Was heißt denn geil finden? Ich finde das ja auch nicht geil, aber ich kann dem trotzdem auf alle Fälle einen Geburtstagshuldigung schreiben, ohne dass du dann sofort in der Schlagzeile die Schattenseiten des Kaisers, es gab viele Schattenseiten, das muss man sofort sagen, weil wenn man es nicht sofort sagt, dann gibt es Leute, die sagen, hey, du, warum huldigst du diesen Mann? Dieser Mann hat das und das getan. Und ich finde, dieser Druck und diese Dynamik, meinem Herz sagt mir, Jan, auch wenn du das vielleicht anders siehst, dass sich das nicht richtig anfühlt. Dann kannst du auch so gerne deinen Bericht machen, aber dann schreib doch an seinem Geburtstag mal gar nichts. Ich finde, das ist eine Sache von Respekt und diese ganze moralgetriefte Scheiße, die wir uns alle irgendwie anheften, die selber kaum einer in seinem Leben so, wie er sie gerne moralisch irgendwie in Sätzen darstellen will, in seinem Leben selber kaum einhalten kann, über 75 Jahre. Ich will das nicht gutheißen. Ich finde, dass er das in Katar und so gemacht hat und einfach so geredet hat, dieses, ich habe ja noch nie Sklaven gesehen, das war total dumm und hirnrissig und dafür muss man den Mann nicht huldigen oder sonst was. Aber es gibt so Momente vielleicht, wo man denken kann, das war ziemlich geil, als wir 1990 Weltmeister wurden. Man muss ja auch nicht sagen, er ist der Größte, der Kaiser. Aber ich finde generell momentan in allem, du kannst gar nichts positiv schreiben, weil es könnte ja sein, dass Leute sagen, wie kannst du das nur wagen, jetzt nicht auch die Schattenseiten zu beleuchten? Und das Leben ist für mich einfach völliger, wie gesagt, so Graustufen oder sonst was, dass sich das teilweise auf die Art und Weise nicht gehört. Aber das ist vielleicht auch mein ganz eigenes...
Nee, du hast... Ich finde schon, dass man, wenn da jemand Geburtstag hat, da kann man ihn ja mal feiern einen Tag lang.
Es geht nicht darum, der Kaiser, der alles richtig, aber weil es ist schon in der Schlagzeile überall so. Ich meine, vor 3 Jahren ist sein Sohn am Gehirntumor gestorben, der war genauso alt wie ich, 46. Jahre. Das alleine sind auch so Sachen im Leben, mit denen du leben musst und mit denen du auch alleine leben musst und sonst was.
Ja,
und ich finde das trotzdem, es ist aber nur ein Typ, es geht mir auch nicht um Beckenbauer, es geht mir um so eine grundsätzliche Frage. Weißt du, es geht mir gar nicht, dass Franz Beckenbauer jetzt der geil, dass man den jetzt geil finden muss. Ich bin jetzt auch kein Beckenbauer-Fan, obwohl ich HSV-Fan wurde, als der gerade eine Saison gespielt hat. Es geht mir um so ein grundsätzliches Gefühl von, wer alles wie, diese Moralkeule, ich gucke dann ja auch mal bei Twitter, wer sofort scharf natürlich verurteilt, der ist so. Es ist alles von... Alles nicht richtig. Okay, das war jetzt kurz mein
Eindruck. Ich weiß ja, was du meinst. Ich hab trotzdem das Gefühl, dass ich am Mittwoch die beiden Songs wieder von der Playlist runtergenommen habe, von der Fili und Bumsi Playlist. Das war eine gute Idee, weil ich einfach derartig, ich habe das Gefühl gehabt, ich bin auch gar nicht mehr, wusste auch gar nicht mehr, was los war.
Ich weiß das inzwischen auch gar nicht mehr. Ich bin auch inzwischen zu müde, zum Beispiel bei dieser Lisa Eckert-Diskussion, da war ich einfach zu müde von vornherein, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich ruf die mal an,
weil ich habe das Gefühl, jetzt haben wir was gemeinsam, wir sind beide gecancelt worden.
Es können also jetzt zusammen eine geile Show machen. Ich glaube, das wird richtig
sie durfte auftreten und wurde dann hinterher dafür kritisiert, dass sie irgendwelches antisemitisches Geraune auf der Bühne irgendwie ihrem Publikum da ins Ohr gesäuselt hat. Mhm. Und ich wurde gecancelt, weil der Herausgeber der FAZ nicht wollte, dass das Interview erscheint. Das ist quasi im Grunde genommen das Gleiche. Und wir sind beides auch autoritäre Künstler. Das ist nämlich neu.
Ihr tretet beide im Ledermantel auf der Bühne. Nein,
der autoritäre Künstler, das ist ein neues Phänomen im Jahr 2020. Habe ich letztens rausgefunden, dass der Künstler sich auf die Bühne stellt und der total beleidigt ist, wenn nicht alle klatschen und das nicht alle super finden. Also dass quasi die Kunst mit einer gewissen Autorität von der Bühne herab den Leuten gefälligst, also die müssen das gefälligst annehmen und dürfen sich dann nicht anders zu verhalten, als der Künstler das gerne hätte. Die autoritäre Kunst. Und das finde ich total spannend, weil man das so schön einbauen kann in auch so, in so eine autoritäre Gesellschaft.
Ja.
Also wenn dann Kunst autoritär ist und dann auch noch die Gesellschaft und der Staat, dann haben wir doch gar keine Sorgen mehr. Ist doch super. Wenn auf der Bühne einer steht, der immer Recht hat, nicht nur in der Kunst, sondern auch im Politischen oder zu Hause, wenn vielleicht in einer Familie nur einer ist, der immer alles, der alles bestimmen kann und alle anderen müssen immer sagen, okay, das wäre doch gut.
Also mein Urteil, ja, ich hätte zum Beispiel, da muss man sagen, mein Urteil über Elisa Eckert schon, bevor dieser ganze Diskurs angefangen hat, war mein Urteil schon lange gefällt. Ich habe das irgendwann einmal gesehen bei Facebook oder so und dachte, oh Alter, das ist überhaupt nicht mein Ding. Die ganze Art, wie da geredet wird und wieder performt wird und diese feingeistig, aber eigentlich auch Bullshit-Gelaber. Da habe ich gedacht, okay, aber soll's geben, mach das mal alles, aber muss ich ja nicht gucken. Weißt du, was ich meine? Und ich weiß jetzt nicht, inwieweit die sich so...
Schon, nee, aber das ist schon, wenn du das denkst, dass du das nicht guckst, muss, da bist du schon wieder nah an Cancel Culture dran.
Ja.
Weil natürlich, alles was ist, die Welt ist wie so ein Zeitschriftenladen. Und alle Zeitschriften, die ausgestellt sind,
und du musst zu allen sofort eine Meinung haben.
Du musst, ob du jetzt die Adel heute liest, oder die Wendy, oder die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, das ist alles gleich wichtig. Und wenn du eins davon nicht liest, direkt Cancel.
Direkt Cancel. Das ist wie früher mit Bravo, dann gab es noch, was für die beiden Konkurrenz
hatten. Popcorn,
Popcorn und Pop-Rocky, stimmt. Ja. Aber Pop-Rocky war so eigentlich damals schon so Bild.
Wie Burger King.
So wie Burger
King. Wie Burger King, aber für Zeitungen.
Für Zeitungen so ein bisschen.
Ey, ich hab wieder einen Tesla mir ausgeliehen am Wochenende, weil ich mal Langstrecke fahren wollte. Als ich dich in Hamburg besucht habe.
Ich weiß.
Und da stand ich, da muss man diese Dinger aufladen, da stand ich an der Autobahn und da war so ein, stand ich wirklich eine Stunde lang davor, muss ich einen fucking Wagen aufladen. Erniedrigend erstmal. Und dann stand ich vor so einen Burger King, hatte voll Hunger und dachte so, nee, habe ich keinen Bock reinzugehen. Das ist mir zu anstrengend.
Ja.
Kennst du das?
Voll.
Ich habe keinen Bock, die Pommes sind mir zu knusprig. Ich möchte den Burger nicht essen, der schmeckt mir irgendwie. Außerdem habe ich noch diesen komischen Hygieneskandal von vor 3 Jahren im Hinterkopf. Dann noch lieber, wahrscheinlich genauso unhygienisch und von irgendwie von Ratten, wenigstens mit gewaschenen Händen zubereitet. Dann lieber zu McDonald's, da weißt du, was du hast.
Absolut richtig. Bei mir ist es so ähnlich, wenn ich in die Bio-Company gehe, da habe ich gestern was auf Instagram gestellt. Wenn ich Bio-Company, da sind 2 Leute vor mir am Bio-Stand, am Bäckerstand in der Bio-Company, stelle ich mir nicht an, ich weiß, das dauert 20 Minuten, auch wenn es 2 Leute sind. Das eine ist nämlich eine 68-jährige alte Omi, die sich einmal komplett durchberaten lässt, welches Brot jetzt Dinkel ist und welches nicht Dinkel ist und die sich, auch wenn die Schlange noch so lange ist, richtig durchberaten lässt und der Verkäufer nimmt sich auch die Zeit. Und das zweite Ding ist, dass die es alleine eine Viertelstunde brauchen, um so einen scheiß Milchschaum zu erzeugen mit dem Gerät und dann nochmal neu ansetzen, weil der Becher unten schon weich geworden ist und der Verkäufer natürlich auch gerade neu wieder eingearbeitet wurde. Die Depression, die ich im Bio-Company und im LPG und diesen ganzen Läden von den Mitarbeitern kriege. Und da könnt ihr mir noch so sagen, hey, du bist halt einfach viel zu gehetzt und so. Nein, bin ich nicht. Ich weiß einfach, wie man effizient arbeitet in einem Tresen. Habe ich jahrelang gemacht, ja. Nein. Und ganz ehrlich, diese Systematiken, die sie immer noch nicht draufgekriegt haben, 2 Leute dahin. Der eine nimmt schon mal den zweiten in der Schlange ran und bedient den schon mal. Können sie aber nicht machen. Dann kommen sie mit ihrer scheiß Kasse nämlich durcheinander. Und dann sagt, was habe ich denn jetzt gerade nochmal getippt? Wo war ich denn jetzt? Ach, kannst du nochmal den Schlüssel holen? Da rennt der eine zum Pfandautomaten. Martin Werner, der die ganze Zeit bekifft da hinten im Lager ist, der muss dann den Schlüssel suchen, kommt zurück und dann dauert es nochmal eine Viertelstunde. Und das macht mich komplett fertig.
Pass
diese
auf.
Bio-Kultur von diesen Bekifften und ich bin selber ein bekiffter Student gewesen. Trotzdem, weil ich damals ein bekiffter Student war, habe ich im Nachtleben gearbeitet. Da habe ich nämlich nicht gekifft. Da habe ich erst gekifft, wie ich morgens nach Hause gekommen bin und habe mir extra die Zeit den Kopf wach gehalten. Aber die kommen da schon mit 3 Bongs im Kopf an und sitzen da und können nicht mal Rosinenschnecken einpacken. Ganz ehrlich, das ist einfach, die schaffen nicht mehr. Oder du sagst, ich möchte ein Stück Mohn, dann packen sie dir erst die Vanillekacke da ein. Das ist wirklich wahr. Ich war in den 3 Jahren so wenig, genau, und es waren 10 Meter Fußweg in dieser Bio-Company. Da war ich 3-mal oder 5-mal, weil die mich depressiv gemacht haben, diese Menschen. Und da sagt noch einer, ich bin jetzt falsch oder so, ist mir egal. Fickt euch diese gesamte Bio-Kultur. Ich finde das Zeug, was ihr verkauft, geil. Aber das kann doch gerne mal ein Edeka-Verkäufer verkaufen. Der macht es nämlich schneller. Der ist eingeritten und eingearbeitet von diesem Scheißleben. So.
Ja, und da musst du, wenn du in so einer Situation bist, wenn du so einen überforderten Mitarbeiter riechst, dann musst du noch sagen, wenn das irgendwie 10,30 Euro kostet, dann gibst du dem 15,40 Euro und sagst, das ist einfacher rauszugeben.
Ja.
Und dann steht er da und versucht zurückzurechnen, was er dir jetzt zurückgeben muss.
Kriegt er nicht hin.
Also das ist ganz ehrlich, ich bin da, das ist eine unfassbar, diese Dynamik, ja, und dieses Lang, und das heißt ja nicht, das ist, ach, das hat mich so oft schon fertig gemacht.
Ich weiß voll, was du meinst, aber wir sind ein integrativer Podcast, wir müssen auch Verständnis haben für Leute, die wirklich im Sport,
die einfach gerne langsam in der Bio-Company arbeiten, ja,
für die, die den Servicebereich so beruflich nur mal kurz touchieren wollen, die da nicht ihr großes Lebensziel drin sehen, da ewig drin zu sein, sondern die denken, dass man das was ist, was jeder kann, stimmt aber nicht. Service kann, ey, ohne Witz, auch Bedienung zum Beispiel, wie oft ich schon irgendwie so einen fettigen Daumen auf dem Tellerrand hatte, Alter, das finde ich so mega
eklig. Ja, mit dem Daumen, gibt das so oft,
so
das
Abrollen.
Ist, ja, das ist in Berlin,
so ein Fingerabdruckding.
Das ist aber auch in Berlin, da gibt's Restaurants, die werben damit, hier der Teller mit dem Fingerabdruck vom Kellner. Ganz ehrlich, also da ist das schon kultig. Das ist ja,
wo der Fingerabdruck schon bei der Manufaktur, wo das extra für das Restaurant hergestellte Geschirr gemacht wird, der Fingerabdruck schon vom Töpfer reingedrückt wird.
Natürlich, und wo noch Hundehaare unterm Teller kleben vom Kellner irgendwie, weil der Fritz da hinten darf.
Pass auf, Achtung, pass auf. Schwierige Frage, außer das ist jetzt eine dienstliche Sache, muss ich mal kurz beruflich. Ich hab in einer Firma jetzt, wir bereiten gerade die Sendung vor und es ist jetzt irgendwie im November geht's los, im ZDF-Magazin. Und so langsam wirklich die Arbeit im Büro geht los. Und jetzt erreichte mich vor kurzem die Anfrage, wie sieht das eigentlich aus mit Hunden in der Firma? Ist es okay, wenn ich meinen Hund mal einen Tag mitbringe? Habe ich noch nicht geantwortet drauf, wollte ich mal fragen, weil ich grundsätzlich sagen würde, auf gar keinen Fall.
Ein Hund im Büro? Ein Hund im Büro? Kennst du dich, ne? Mit Stromberg, das Lied noch in den Film Hund im Büro, also die Szene, wo jemanden...
Kenn ich.
Ja, finde ich schwierig. Man muss aber eine Sache sagen, Susanne Wünsch hat heute ihren kleinen Kläffer dabei und das ist so mit der niedlichste Hund, den abgesehen von Juri, den ich seit langem gesehen habe, der ist noch ganz klein. Susanne, wie alt ist der Hund? Kannst du mal kurz die Monate mit Fingern anzeigen oder 5 Monate? Das ist das Süßeste. Oh Gott, das ist so ein Mischling, Alter. Oder? Ist das ein
rein... Kann ich vielleicht mal kurz den Leuten sagen, bevor wir die Sendung angefangen haben aufzunehmen, wir mussten ein paar Minuten warten, weil Olli noch bestimmt 10 Minuten hast du mit dem Hund geredet.
Ja.
Und zwar wirklich so wie so ein debiler, auf Tilidrin hängen gebliebener.
Tilidin. Das ist aber geil.
Teledin Sedan.
Nee, Teledin, das ist wie
Teledin.
Der neue Sender im Fernsehen, wo die Leute
Teledin nach Tele 5 und Teledin. Jetzt Kai Blasbeck ist weg von Tele 5, jetzt geht er zu Teledin. Dem diengenormten Fernsehsender mit kultigen Filmen von früher. Was wollte ich sagen? Ach so, du hast auf jeden Fall mit dem geredet, wie ein Junkie-Kind.
Was ist denn Junkie-Kind?
Heroinabhängig, aber unter 9.
Junkie-Kind. Okay. So, wie ein Junkie-Kind. Du redest wie so ein Junkie-Kind. Was ist denn Junkie-Kind?
Mit dem Hund,
so ein Kind unter 9, was Heroin ballert. Ist okay, geiles Bild. Ja, es ist heute aber, es ist die große Familiensendung.
Ja, was warst du denn hier? Du bist ja süßer. Und dann sagte Andreas eben noch, ja, aber jetzt mal vor einem halben Jahr kommen müssen, wie süßer da war. Ich dann so, Alter, so hat's bei Michael Jackson auch angefangen mit so einem Satz, ey.
Der ist ja noch nicht mal ein halbes Jahr alt. Was sind denn das hier für komische Fantasien jetzt?
Diese Cancel-Erfahrung von mir, ich möchte auch nicht, dass es einem Kollegen von mir widerfährt. Ich fahre jetzt wirklich alle mal vor. Lass das mit raus aus der Öffentlichkeit und pass auf, was ihr sagt in der Öffentlichkeit und was ihr macht und so. Und nicht mit dem Internet rumexperimentieren. Das kann nach hinten losgehen.
Ja, aber
besonders wenn da so Zeitungen mit da drin sind, die da noch nicht so richtig fit mit drin. Und Journalisten auch schwierig.
Ich komme mir vor, als wenn alle nur gepisst sind. Es kommt mir auch immer so vor, wenn ich im Internet bin, als wenn nur noch humorlose Arschlöcher rumrennen, die einen sofort, aha, das findet er so witzig, so Witze machen darüber. Nee. Es ist alles so alles so unwitzige. Ich finde, viele Sachen sind so wichtig, da reden wir auch oft hier drüber im Podcast, aber die Typen nerven mich, Leute nerven mich alle so, dass ich habe auch so gerade so, egal, sag du. Ich sag's nicht noch weiter. Ich will mich nicht noch weiter hineinsteigern.
Das ist ein interessanter postdigitaler Ansatz. Hier, fest und flauschig, der erste postdigitale Podcast. Wir werden eines Tages wieder auf Vinyl wechseln.
Ja, oder, echt jetzt. Und es ist wirklich auch so boring. Und manchmal denke ich so, manchmal schreiben auch Leute so, oh, das ist so peinlich. Oder, oh, das ist so, ey, du raffst ja gar nichts. Dann schreibst du, was raff ich nicht? Und dann kommt aber auch nie was zurück. Weißt du, was ich meine? Das ist so eine Empörungskultur, die selber noch nicht durchdacht ist. Es ist ein Grundgefühl geworden, einfach erstmal empört zu sein. Weil man irgendwie, glaube ich, auch Angst hat, dass der andere irgendwas bekommt im Leben, was man selber vielleicht nicht hat oder so.
Nee, mach da nicht so eine Neiddebatte draus.
Nee, ein bisschen ist auch viel Neid, glaube ich schon. Weil ich habe nicht die Lust, anderen Leuten zu sagen, wie scheiße das immer alles ist, was sie da machen. Außer denen, die schreiben, wie scheiße das ist.
Ist so.
Ja, aber lass uns mal kurz ein bisschen geile Mocke machen. Ich habe auch noch ein paar witzige Themen dabei. Es ist heute
ich habe auch ein tolles Lied für die Playlist. Ich möchte mit lieben Grüßen an die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ich hoffe, dass das nicht erscheinen des Interviews nichts damit zu tun hat, dass ich mich vor einem Dreivierteljahr mal darüber aufgeregt habe, dass zum 70. Geburtstag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dieser großen Party im Borchardt in Berlin, dass da Nazis wie Alexander Gauland oder Stefan Brandner eingeladen wurden und auch gekommen sind und das irgendwie für die Gastgeber kein Problem war. Ich hoffe nicht, dass das der Grund war, warum das Interview nicht erschienen ist. Wenn das der Grund war, so what, egal. Trotzdem herzlich willkommen im Internet. Der Song heißt Welcome to the Internet, ist von Fraktus. Oh. Und das ist so eine kleine Einladung, auch nochmal sich über den Medienwandel Gedanken zu machen, was so für neue Art Formen von Öffentlichkeiten gibt und ob das noch so eine geile Idee ist eigentlich, wie in den letzten 80 Jahren so eine Zeitung so top-down und da kommt dann der Herausgeber, ruft dann an und sagt, will ich nicht! Ob das noch so ohne weiteres einfach so weiter funktioniert in der Zukunft. Und würde ich mir wünschen, ich bin da offen für Debatte, aber muss auch nicht drüber reden. Mir ist auch eigentlich letztlich auch egal, weil die Pizza schmeckt mir gut. Welcome to the Internet von Fraktus.
Und ich packe Greta van Fleet. Seit 2 Jahren schreiben mir Leute, ich soll von Greta van Fleet unbedingt was auf die Liste packen. Diese Band ist ein 1:1 Abklatsch von Led Zeppelin. Aber unglaublich. Der Sänger singt wie Robert Plant, als er jung war. Es ist genau, als wenn Led Zeppelin weitergemacht hätten. Und alle waren wirklich so mit offenem Mund und dachten, das gibt's ja gar nicht. Dann wurde die Band interviewt und wurde gefragt, klingt ja 1:1 wie Led Zeppelin. Da haben die gesagt, nee, Aerosmith sind unser großer Einfluss, weil ihnen das irgendwie zu peinlich war. Und dann kam die zweite Platte, auf die ich sehr viel gehofft hatte. Die war aber bei weitem nicht mehr so geil wie die erste EP. Und deswegen packe ich jetzt diesen Song Black Smoke Rising, der wirklich mega ist, die Gesangsmelodie und so. Den packe ich jetzt auf die Liste. Ich hätte mir gewünscht, diese Band hätte da die Qualität gehalten. Hat sie nicht, sag ich jetzt mal als ganz scharfer Kritiker.
Cancel-Musiker.
Und pack Black Smoke Rising von Greta van Fleet hiermit auf die Fidi und Bumsi-Liste, die auf Spotify findet, liebe Freunde.
Und die beiden anderen, ganz kurz mal zu Susanne gefragt, die beiden anderen Songs sind weg, ne? Also der Haftbefehlssong 069 wegen der Anfangszeile auch, ey, dass mir das nicht aufgefallen ist. Rothschild-Theorie,
jetzt wird ermordet. Du hörst halt nur auf die Beats. Du bist halt ein absoluter Beat.
Nee, aber ohne Witz, das ist wirklich dumm, mein eigener Fehler, richtig dumm.
Ja, und hast du letzte Sendung schon gesagt.
Ich wollte fragen, ob das raus ist. Kann Susanne einmal kurz Ja oder Nein sagen?
Ja, die hat Daumen hoch gemacht. Sie hat mal leicht alles genervt, den Daumen nach oben gemacht jetzt.
Ja, aber was, lass mich doch mal die organisatorischen Sachen auch mal klären. Oh, ich bin leicht,
dass du sonst Ärger kriegst, ja, von der Digital-Freund.
Wir sind gleich wieder da bei Fest und Flauschig. Ich möchte gleich noch mit den Eichenprozessionsspinner mit dir reden. Über Hegel möchte ich auch noch sprechen.
Eichenprozessionsspinner, hasse ich wie die Pest. Ist wieder die Zeit.
Lass uns da gleich drüber reden. Da habe ich einiges zu. Und ich möchte auch noch Prinz Ernst August von Hannover, möchte noch ein Angebot machen. Wir sind gleich wieder da bei Fest und Flauschig, hier bei Spotify. Es ist Sonntag. Es nützt ja nichts.
Podcast ist etwas, wo es nicht direkt an die Menschen will.
Wen das interessiert,
Podcast ist etwas, wo sie sich direkt an die Menschen wenden können.
Wen das interessiert, genau.
Ja.
Podcast. Es ist der Podcast mit dem Dampf auf dem Kessel, kann man sagen, heute. Herzlich willkommen nochmal zur ganz großen Sonntagsausgabe von Fest und Flauschig.
Es ist auch viel passiert die Woche.
Es ist viel passiert auch und man kann auch mal seine Gefühle vom Mikro aus, wir sind nun mal immer noch dieses Unkontrollierte. Das kann uns manchmal selber zur...
Das Rockige.
Wir sind rockig
das immer Edgige.
Das kann uns manchmal Pop. Selber auf die Füße fallen. Das kann uns auf die Füße fallen. Aber es kann uns auch manchmal einen Befreiungsschlag geben. Es ist ein Spiel mit dem Risiko. Spiel mit Risiko. Das ist auch ein guter Titel für die Sendung heute. Spiel mit Risiko.
Ja, ich würde gerne Hegel in Hegel oder Cancel Culture mit in den Titel einbauen. Lass uns das noch ein bisschen sacken lassen und das vielleicht am Ende dann beschließen.
Jan?
Ich würde gerne, dass wir heute so einen Sendungstitel haben, der so ein bisschen die aufgebrachte und verwirrte Cancel Culture, Medienmeute und dass die alle so ein bisschen hier reinhören und denken, dass sie irgendwas bekommen, was sie am Ende dann aber nicht bekommen. Aber der Titel verspricht so ein bisschen mehr.
Weißt das gebe ich dir vollkommen
so nach dem
recht.
Motto, jetzt ja. Hegel Doppelpunkt. Ich war's.
Oder? Hegel, jetzt erst recht.
Nee. Hegel.
Heute wird richtig gefickt.
Hegel muss offen bleiben.
Jetzt wird richtig gefickt.
Hegelverein. Willkommen im Hegelverein.
Hegelverein ist gut. Hegelverein, Doppelpunkt, jetzt wird richtig gefickt.
Boah, ey, Hegel, ne? Ganz ehrlich, der hätte heute einen Podcast, den keiner hören würde. Ehrlich.
Mega kompliziert. Ich habe jetzt mal eine philosophische Frage, die mir gestern Abend auf dem Sofa eingefallen ist, wo wir bei Hegel sind. Ich bin ja auch so ein kleiner, das sind auch geile Sätze, ich bin ja auch so ein kleiner Hobbyphilosoph, ne? So Leute, die so Sätze anfangen. Zu denen gehöre ich nicht, aber gestern Abend habe ich mir nochmal überlegt, der Mensch ist ja das einzige Lebewesen, der das weiß, dass er sterben muss. Würden Tiere, frage ich dich jetzt, würden Tiere anders leben, wenn sie wüssten, dass sie sterben? Würden sie ihr Leben nochmal überdenken? Würden sie mehr Party machen? Würde der weiße Hai, weil der denkt, Alter, ich habe nur dieses eine Leben, natürlich fresse ich alle Surfer. Ich lasse sie hier nicht, nur weil der irgendwie sich so wehrt, den fresse ich jetzt auch noch.
Ich lasse jetzt den Surfer nicht vorbeischwimmen, nur aus Angst vor schlechten Schlagzeilen.
Nee, Alter, YOLO, sage ich, Alter. Nee, ernsthaft.
Oh, Gott, ey. Stell mal vor, wenn weiße Haie so in ihrer weißen Hai-Community das irgendwann einfach sein lassen mit dem Surfer fressen, weil die wissen, es gibt schlechte Presse. Ja. Weil die merken, oh fuck.
Weil die wissen, oh scheiße.
Ich hatte so Bock auf den Surfer, aber ich wusste, es gibt wieder Ärger. Am nächsten Tag wieder alles Zeitungen voll. Selbst in der Bild-Zeitung in Hamburg
haben wir berichtet darüber. Der Delfin ist wieder am Twittern, ey.
Stell dir das mal vor, weil wenn die Haie wüssten, was die für eine schlechte Presse haben, dann würden die, ganz ehrlich, aber vielleicht wissen das Haie auch. Vielleicht werden, also welches Tier könnte den Haien verraten, dass sie schlechte Presse haben?
Der Pottwal.
Das sind eigentlich geile.
Oder der Pottwal, weil der hat noch dreifache Antennen. Die kommunizieren nämlich untereinander miteinander, die Wahl. Und da gibt's nämlich Flurfunk. Den gibt's unter den Wahlen nicht. Die Wale können, Haie nicht. Aber Wale, die haben Flurfunk. Die machen. Das finden dann so Leute mit Anfang 20. Ich will einmal nach Mexiko, ich will einmal die Wale hören. Hast du sie gehört? Denkst du, ja, klingt wie die CD-Aufnahmen von irgendwelchen Rockbands, wo auch schon mal so eine Wahlgesänge drauf waren. Also ist dann irgendwie immer so halb erfüllend. Nur aber.
Die macht doch den Leuten ihre Träume jetzt nicht kaputt.
Ich will einmal die Wale sehen. Dann siehst du so ein paar Flossen da hinten. Ist das nicht ein Wal? Nee, war ein Hai.
Lass mal ohne Witz, wir haben jetzt wirklich über Bio schon geschimpft.
Aber eine Frage ganz kurz.
Lass mal bitte Wale mal außen vor.
Würde das Tier, ein Wal ist ein geiles Tier, will ich gar nichts gegen sagen. Wal ist okay in meiner Liste, ist auf Seite der Pro-Tiere. Aber meine Frage ist, würden Tiere ihr Leben anders leben, wenn sie wissen, irgendwann ist alles vorbei, du vermoderst, bist tot und da liegen deine Knochen?
Also ich behaupte auf jeden Fall, das stimmt nicht, dass Tiere nicht wissen, dass sie sterben müssen. Ich habe meinen Zivildienst gemacht direkt neben dem Schlachthof.
Ja.
Und da kam jeden Morgen
wenn neben dir morgens eine Kuh mit einem Bolzenschussgerät erschossen wird, ne, und die andere Kuh sieht das, dann weiß sie inzwischen, okay, gleich passiert das Gleiche mit mir.
Die Tiere wissen das, und ich glaube auch, dass Tiere das schon wissen, wenn die einsteigen in diesen Waggon oder in diese Wagen, wo die dann dahin gefahren werden.
Natürlich. Also sie haben auf alle Fälle Angst. Ich weiß nicht, ob sie wissen, dass sie sterben, aber sie haben auf alle Fälle mega Angst und setzen mega viele Angst frei. Und das ist sowieso auch so eine Sache. Warum ist eigentlich China, um mal gleich weiter zu fragen, der größte Abnehmer von deutschen Schweinen? Warum werden Tiere generell durch die Welt geschickt? Schweine kannst du doch überall selber züchten. Und das ist dieses Problem auch mit dieser afrikanischen Schweinegrippe, was gerade passiert, dass dieses ganze Tierding so ist. Es werden Tiere um die Welt geschickt, tote Tierleichen, und werden irgendwo hingebracht, und so entstehen Seuchen und das alles. Warum wird das gemacht, frage ich mich.
Aber das Problem ist doch nicht die toten Tiere, sondern die lebenden Tiere sind das Problem.
Die Tiere generell, die geschlachtet werden, sind auch das Problem natürlich. Also
die Wildschweine haben jetzt afrikanische Schweinepest. Und also bei euch im Osten, im Westen ist sie noch nicht angekommen, aber das kommt jetzt langsam über Füchse und über Wildschweine. Tiger sieht die Schweinepest hier zu uns ran. Und dann ist das ein Problem, vor allen Dingen, wenn so ein Schweinepest-Wildschwein dann so ein Schweinestall in Niedersachsen erreicht.
Ja. Und dann geht's los.
Tönnies jetzt 2 Tage nicht zum Schlachten hat. Ne?
Ich sag's dir immer wieder, es ist nicht mehr, ich habe heute wieder einen Beyond Meat Burger gegessen und es ist der absolut geilste Burger, den man essen kann. Da bin ich absolut der Meinung.
Es gibt noch andere,
ganz viele vegetarische
Veggie Butcher
und wie sie alle heißen. Und ich bin absoluter Befürworter davon. Das muss man ehrlich sagen. Es wird immer mehr bei mir. Und ich muss auch gar nicht das hier erzählen, weil das meine große Mission ist. Es ist zu viel, es hängt zu viel negativer Scheiß an diesem ganzen Tierenmorden und Schlachten. Vom Gefühl her auch. Gut, das war jetzt meine philosophische Frage.
Lass uns was Positives besprechen. Lass uns über den Eichenprozessionssprinter sprechen, weil ich habe das Gefühl, wir tun uns ein bisschen schwer mit der Corona-Bekämpfung. Die Behörden sind so ein bisschen nachlässig. Es gibt so viel Debatte darüber, was man machen soll. Ich habe das Gefühl, dass wenn der Coronavirus behandelt würde wie der Eichenprozessionsspinner, dass wir das Problem relativ easy.
Wie wird der denn behandelt, der Eichenprozessionsspinner?
Bei uns in Nordrhein-Westfalen, sag ich dir mal ganz ehrlich, jeder zweite Baum ist irgendwie mit irgendwelchem Flatterband abgesperrt, weil es möglich ist, dass da der Eichenprozessionsspinner, ich glaube, der kommt Aschermittwoch, kommen die raus, die Eichenprozessionsspinner, malen sich so ein Aschekreuz auf die Stirn und laufen dann vom Stamm runter und machen unten Gottesdienst und sterben dann. Und diese Eichenprozessionsspinner, die sind liegen, das sind so Raupen und die haben so komische Gefäße oder so Nesseln, wie so Brennnesseln oder wie Quallen. Und wenn ein Hund die mit der Schnauze berührt, dann kriegt er eine rote Schnauze. Und wenn dann der Hund mit seiner roten Schnauze den Menschen berührt, dann kriegt der Schnupfen. Also möglicherweise. Oder eine Allergie. Das ist auf jeden Fall eine hochgefährliche Krankheit, die Eichenprozessionsspinner auslösen. Und ich habe das Gefühl, dass Nordrhein-Westfalen ist eigentlich, Coronavirus ist so, wird so mit abgearbeitet, aber eigentlich hat sich das Land gerüstet für den Eichenprozessionsspinner. Es ist wirklich teilweise in ländlichen Gemeinden, hier im Umland von Köln, werden wirklich so Bunker, alte Weltkriegsbunker wieder ready gemacht, falls der Eichenprozessionsspinner durch das Dorf zieht, dass dann alle sich schnell dann retten können, weil der Eichenprozessionsspinner, das ist nicht, wirklich, darf man nicht verharmlosen, der Eichenprozessionsspinner,
ich weiß, das ist gefährlich, ich weiß gar nicht, was
ist richtig gefährlich. Und wenn der eingeatmet wird und in die Schleimhäute kommt mit seinen Nesseln, dann ist Corona ist dagegen wirklich ein Zucken, ein Kinderschlägen.
Da machst du jetzt aber auch schon wieder Panik unseren Hörern. Ist es denn wirklich so gefährlich?
Es ist eine Raupe, die, glaube ich, eine Community-Raupe, die immer in so Polonesen läuft. Und man sollte, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn man Gottlieb Wendehals aus dem Wald hört.
Dann sollte man auf den befestigten Wegen bleiben.
Ja,
also kommt der Eichenprozessionsspinner, der schleicht sich im Dunkeln mit dem Hoodie von hinten ran und schlitzt dir die Kehle auf,
wenn
er nicht aufpasst.
Und hört Bones dabei.
ich glaube, es ist so, wenn Eichenprozessionsspinner, wenn sich mehrere übereinander stellen und sich so einen Trenchcoat überwerfen, wie wenn Tick, Trick und Track in Erwachsenen spielen.
Dann ist das eine Bedrohung im Wald. Ich bin letztens,
Ja.
Also Eichenprozessionsspinner. Ich würde mir wünschen, dass die Behörden Coronavirus so ernst nehmen würden wie den Eichenprozessionsspinner und den Eichenprozessionsspinner so ernst nehmen würden wie den Coronavirus. Würde sich in nordrhein-westfälischer Perspektive, würde sich das besser anfühlen, wenn das so wäre.
Ja,
wenn ihr Geschichte vom Eichenprozessionsspinner und sagt, ey, Alter, der hat meine Mutter erstochen,
auch mal bei Aktenzeichen
selbst. Oder mein Bruder abgezogen im Bus. Aber nee, ganz ehrlich, ich habe die vor 3-4 Jahren ging das, glaube ich, los, da bin ich abends auch durch den Wald, wie ich das immer abends gerne mache, gelaufen. Auf einmal dachte ich, was ist denn hier alles so benetzt? Und da lief auch gerade
da lief diese Serie True Detective, wo, glaube ich, auch irgendwie viel im Wald Gott. Und da habe ich gedacht, ist das auch hier so, wie kommt das alles her? Ist das ein neues Tier? Ich wusste bis vor 3-4 Jahren nicht zum Eichenprozessionsspinner.
Eichenprozessionsspinner.
Ist das denn eine Spinne?
Das ist auf jeden Fall eine Bitch.
Bitch.
Ist auf jeden Fall mega gefährlich. Ich habe das Gefühl, in Nordrhein-Westfalen übertreibt man es ein bisschen. Aber es gibt bestimmt Leute, die echt schon harte Erfahrungen gemacht haben mit dem Eichenprozessionsspinner. Gerne eine Mail schreiben, wir lesen die dann nicht vor.
Aber es sieht sehr bedrohlich aus, wenn da so ein ganzes, so ein Busch oder so voll von diesen Netzen ist.
Dann fallen die da wohl irgendwie runter aus dem Baum und liegen die rum und es ist erstmal für Haustiere eine Gefahr. Und das ist, glaube ich, so eine Waldregel, wie dass man zum Beispiel, wenn man Heidelbeeren oder Himbeeren oder Brombeeren im Wald essen möchte, sollte man das immer so ab Hüfthöhe aufwärts machen, weil wenn man Dinger pflückt, die niedriger sind, dann kann das sein, dass ein Fuchs sich dran gerieben hat und dann da irgendwelche Würmer in den Heidelbeeren sind oder in den Blaubeeren. Sollte man auch nicht machen.
Ja, das ist, also es gibt ja diese, die so ähnlich aussehen wie Heidelbeeren, ne? Die man als Kind, weil wir als Kind ganz früh gewarnt, die darfst du nicht essen, die sind giftig, weißt du?
Christian, hast du
ich
auch?
Ich weiß, ich wurde meine Giftambulanz ins Krankenhaus in Bremen-Nord eingeliefert, weil ich die einfach gegessen habe. Es ist aber nichts passiert, ich hatte ein bisschen Durchfall, glaube ich. Da war ich so 5, habe ich die gegessen. Da weiß ich noch sehr genau, dass das eine.
Wir haben früher Hagebutten aufgeschnitten in der Pause und haben die aus Klopapier in den öffentlichen Toiletten reingeschmiert aus Klopapier, dass der Nächste, der sich den Arsch abgewischt hat, sich Hagebuttenkräuter in die Kimme geschmiert hat und dann die ganze Zeit extrem, also so ein Brennen hatte. Ich weiß gar nicht wieso, aber das war cool. Und dann hatten wir auch noch so ein Typen, Christian, der hat irgendwann mal auf eine Cola-Dose geschissen und da einen Böller reingesteckt und hat das da einfach alles hochfetzen lassen. Das sind alte Geschichten, die jetzt auch gar nichts damit zu tun haben, die mir gerade durch den Kopf tanzen heute.
Das ist wenn Leute über 30 so von früher erzählen, dann merkt man schon, ohne Internet war damals wirklich alles viel besser. Die Menschen hatten einfach, die wussten noch, was Anstand und Moral war.
Ja, ich meine, wenn du mit 12 auf eine Cola-Dose scheißt, ist das was anderes, als wenn du frauenfeindliche Texte irgendwie abkultest oder ähnliche Sachen machst.
Weiß ich nicht.
Natürlich ist das wohl besser.
Also
bin auf jeden Fall, pass auf, ich bin auf jeden Fall, als ich mit diesem Elektroauto nach nach Hamburg gefahren bin, habe ich, man muss ja planen, wo man auflädt. Das war ein neues Erlebnis. Ich habe über Land das noch nie gemacht. Muss sagen, das war wirklich, hat also wirklich erstaunlich gut funktioniert. Und hatte dann aber, das wird auch noch, wenn viele Elektroautos da sind, werden die Leute anders Auto fahren. Es wird neue Autosituationen geben, die wir bislang noch gar nicht kennen. Also wir aus der Beefy- oder Carrazza-Generation, wo man in die Tankstelle geht, Masani fährt, dann eine Beefy kaufen und irgendwie so einen Käsekuchen von Exquisa und dann wieder raus ins Auto und weiterfahren. Es gibt neue Autosituationen und zwar folgende. Man fährt raus, lädt den Wagen auf und das Auto sagt, dauert eine Stunde. So, und dann stehst du da, in meinem Fall, in Brockdorf in Niedersachsen. Das war ungefähr bei Lohne-Dinklage auf der A1. Lohne-Dinklage hinter Osnabrück, wenn man von Münster kommt, nordwärts. Da stehe ich also in Brockdorf und denke, okay, jetzt habe ich eine Stunde Zeit. Ich habe jetzt keinen Bock, zu Burger King zu gehen. Was mache ich denn jetzt? Und weißt du, was ich gemacht habe? Na? Ich bin nach Brockdorf reingelaufen. Ich bin durch Brockdorf gelaufen. Das war ungefähr 20 Minuten Fußmarsch rein. Habe erstmal so ein paar wunderschöne Feldwege. Ganz toller Tag war das. Ja. Und bin durch Brockdorf gelaufen und muss sagen, ich habe noch nie einen Ort gesehen, wo ich so sehr daran glaube, dass da in 2-3 Jahren spätestens, wenn das nicht schon passiert ist, ein großer Aktenzeichen XY-Fall aus Brockdorf kommt. Das war alles so geleckt. Das war alles so sauber. Das war so ordentlich, diese Vorgärten. Das war alles so penibel, neurotisch sauber.
Ich kenne das Gefühl, kenne ich auch. Du fährst durch irgendeine Kleinstadt oder irgendwo hin und denkst, hier gab es bestimmt schon mal einen Fall von Aktenzeichen XY. Hier ist bestimmt schon mal irgendwie der Gärtner und hat die reiche Millionärin irgendwie erdrosselt oder so. Nicht, dass ich das, also gar nicht mal so witzig, sondern es fühlt sich so an, so bedrohlich, alles geleckt, nur Ärztehäuser, wo gut betuchte Leute wohnen und die werden wahnsinnig in ihren Häusern. Und da, also, und man weiß es, aber man kriegt es natürlich nicht mit. Ja, kenne ich.
Genau. Und es gab ein Haus, das hatte, kennst du ja zwischen einem Grundstück von Häusern, wenn da so die Hecke ist, da ist manchmal gerade in kleineren Orten, die haben keine Radwege und keine Fußwege, sondern es gibt einfach nur Straßen. Auf denen sind Autos und alle können auf diesen Straßen rumlaufen, in Wohngebieten. Und zwischen der Straße und dem Zaun war so ein gehakter Sandstreifen. Und der war so ordentlich gehakt, dass der Besitzer des Hauses sehen konnte, wenn da einer draufgetreten ist. Das war so ein bisschen wie diese Minenstreifen früher an der innerdeutschen Grenze. So war das gemacht. Und ich glaube auch, das war zu diesem Zweck eingerichtet. Und das habe ich in diesem Ort mehrmals gesehen, dass Leute so einen gehakten Sandstreifen vor der Hecke hatten, um zu gucken, ob da einer mal reingetreten ist, ob da mal eine Katze durchläuft oder ein Hund. Es fühlt sich so an in diesem Ort, als wären da total viele offene, schwebende Nachbarschaftsstreitereien, so Verfahren vom örtlichen, vom Amtsgericht, die da laufen würden, weil alle so, und vielleicht ist irgendwann mal ein schlimmer Mord passiert und alle wissen das und keiner traut sich da irgendwie drüber zu sprechen und alle kompensieren dann irgendwie diese Angst oder dieses Unbehagen damit, dass sie sich total ordentlich um ihre Häuser kümmern. Es war ein total schöner Ort, die Kirche war total schön. Da gab es einen kleinen Dönerimbiss, da habe ich einen Döner gegessen, weil ich nicht bei Burger King essen wollte und bin dann wieder da durchs Feld zum Auto gelaufen. Aber das war ein interessantes Erlebnis diese Woche. Und ich glaube, solche Erlebnisse werden wir mit Elektroautos häufiger haben. Und vielleicht können sich kleine Städte an Autobahnen jetzt schon mal so ein bisschen rüsten oder um so Ladestationen bei Elon Musk bewerben. Ich möchte so einen Supercharger haben oder bei VW. Die haben ja bestimmt auch irgendwann so Ladestationen. Ja. Das kleine Dorf an der Autobahn, das hat die Chance aufzublühen. Dass dann nämlich der kleine Individualverkehr steht in Brockdorf oder in Lohne oder in Lotte oder in Ascheberg oder in Sittensen, wo halt so aufgeladen wird. Und dann der Ortskern kann wieder attraktiv werden.
Das ist ja sowieso.
Nimm mal das als Inspiration mit, Leute. Einfach mal.
Können wir gar nicht mal so schlecht. Jan, wir haben heute auch noch außerdem ein paar Rubriken, glaube ich, die wir abarbeiten müssen, oder? Weiß ich gar nicht.
Das ist richtig. Wir haben eine Rubrik und zwar. Wollen wir es jetzt schon machen? Oder
ich hätte total Bock, die jetzt gleich zu machen, wenn du Bock hast, weil es ist so ein Aus, dass ich das Tier noch nicht in unsere Liste aufgenommen habe. Das hat mich wirklich gewundert. Aber das können wir auch gleich im nächsten Block einfach machen.
Ja, aber ganz kurz, weil wir jetzt ja nicht wissen, welche Tiere sich überhaupt so übergeordnete Gedanken machen über Sinn des Lebens und so. Meinst du nicht, dass wir wenn wir jetzt die Tiere hier mit zu viel Aufmerksamkeit segnen, dass wir die Tiere, die es geschafft haben, die sind ja oft leben nicht mehr, aber dass wir dann die Tiergattung, dass die dann vielleicht ein bisschen zu abgehoben wird, zu eitel, weil die dann erzählen die sich untereinander, hast gehört, Fest und Flauschig Spotify, da haben die über uns geredet. Und dass das vielleicht eine Sache ist, wo wir ein bisschen auch als Medium aufpassen müssen, dass wir da so ein bisschen die Leine kurz halten, im wahrsten Sinne des Wortes.
Den Tieren nicht zu viel Plattform geben.
Andere bittere Erkenntnis, die ich am letztes Wochenende gemacht habe. Ich hatte als Kind, wir haben vor ein paar Sendungen geredet über Filme, die du als Kind oder die uns als Kind geprägt haben. Die großen fünf haben wir gemacht. Ja. Und in diesem Zusammenhang ist mir eingefallen, dass ich einen Film als Kind ganz toll fand. Auf dem Highway ist die Hölle los mit Burt Reynolds, Roger Moore, Sammy Davis Jr. Kennst du den Film noch? Wo so verschiedene große Stars mitspielen und die fahren in verschiedenen Autos und Millionäre und machen so eine riesige Dakar, Paris-Dakar, keine Ahnung, so ein Autorennen. Als Kind fand ich den Film wahnsinnig gut und habe den ewig nicht mehr gesehen. Und guck ihn mir an, Sammy Davis Jr. spielt mit. Und man muss auch gar nicht die Stelle jetzt sich genau angucken oder sehen, aber da waren so 3-4 rassistische Klischees drin, die mir als Kind nicht aufgefallen sind. Und danach habe ich mir Burt Reynolds, ein Schlitzohr kommt selten allein oder so heißt er, angeguckt. Irgendwas mit einem ausgekochtes Schlitzohr. Da geht es darum, dass Burt Reynolds irgendwie versucht, Alkohol von einer Stadt in die andere zu bringen. Und er wird von einem offensichtlich rassistischen Sheriff verfolgt. Und dann ist so eine Szene mit einem Afroamerikaner. Und das ist so rassistisch auf einmal. Und als Kind merkst du es nicht. Und diese bittere Erkenntnis, ne, die kriegst du in ganz vielen Filmen mit, die du in den 70er, 80er Jahren gesehen hast. Und die gar nicht so bewusst sein waren. Und deswegen ist es teilweise auch wirklich ernüchternd und traurig, in die Vergangenheit zu gucken und nicht alles nur glorifizieren zu sehen. Das war mal ein geiler Film. Das weiß ich übrigens auch. Nochmal ein bisschen zurückgeworfen jetzt zu diesem Kritikding. Aber das ist was ganz anderes. Da sieht man mal einen gesellschaftlichen Umschwung. Und ich fand das sehr interessant, wie ich so dachte, Alter, ist das rassistisch? Das gibt's ja gar nicht. Und das ist in ganz vielen solchen Filmen so. Und das wird einem jetzt erst bewusst. Das finde ich teilweise wirklich erschreckend. Auch selber das zu erkennen, dass einem das alles gar nicht klar wurde. Ja. Trotzdem, naja,
ich weiß genau, was du meinst. Und wenn du dich für dieses Phänomen interessierst, ich kann dir ein Buch empfehlen, das ist seit letztem Donnerstag im Buchhandel. Und das behandelt genau dieses Phänomen, also wie wirklich die Zeit sich verändert, auch die Sichtweise auf Dinge und wie Menschen sich verändern und was das alles so mit uns macht. Und das heißt, Meine Reise ins Glück von Richard David Hirschhausen und es erschien im Ullstein.
Ich dachte, Richard David Precht, aber der hat ein anderes Buch geschrieben. In meinem Kopf ist alles crazy. Das ist das neue Buch von Richard David Precht. Nein. Ja,
und ansonsten kann ich euch auch empfehlen, wenn ihr was zu schmökern wollt, wo ihr auch ein bisschen was lernen wollt, von jemandem, der immer aktuell ist, holt euch es gibt so eine tolle Hegel-Biografie. Ich muss kurz schauen, wie die heißt, warte mal. Hegel-Biografie. Damit ich das nicht falsch sage, ich möchte dir kein falsches Buch empfehlen. So, und zwar ist es, es ist ein ganz, ganz tolles Buch über Hegel, ist sehr aktuell. Und das ist erschienen im, von welchem Verlag? Doch im C.H. Beck Verlag, von Klaus Viehweg Hegel, der Philosoph der Freiheit. Das ist eine Biografie und das kann ich wirklich allen empfehlen. Das ist eigentlich das Werk, was man lesen muss über Hegel. Alles andere ist irrelevant.
Okay, das habe ich noch nicht gelesen. Ich habe gerade eben noch in einem Buchhandel.
Wie findest du denn Hegel?
Ich habe von Hegel nichts gelesen, ist mir zu anstrengend. Ich habe mal reingelesen, ist nicht mein Ding.
Er guckt so mürrisch.
Die Art, wie es geschrieben ist, erreicht mich nicht. Bin ich vielleicht auch zu dumm und ungebildet für. Kann es gut haben. Ich habe dafür hier ein Buch eingeschweißt noch liegen von Annie Ernaux. Das ist eine französische Schriftstellerin, von der ich 2 Bücher schon gelesen habe. Das erste hat mich komplett umgehauen. Das hieß Die Jahre. Habe ich hier, glaube ich, schon mal erwähnt. Das zweite Buch, es handelt ihre Geschichte zu ihrem Vater und heißt Der Platzen, ist auch mindestens genauso berührend, klug geschrieben, kluge Frau, kluge Schriftstellerin. Und das neue Buch, glaube ich, von ihr, ich weiß nicht, ob das ganz neu ist, im Suhrkamp Verlag erschienen, heißt Die Scham. Auf der Rückseite steht, das Schlimmste an der Scham ist, dass man glaubt, man wäre die Einzige, die so empfindet. Sie schreibt unheimlich gut, haut mich total um, die beiden Bücher, Die Jahre und Der Platz. Und dieses ist, glaube ich, das dritte aus dieser Reihe, die sie gerade schreibt. Und Annie Ernaux kann ich jedem nur empfehlen. Ist mein kleiner...
Mein kleiner Literaturtipp. Tiere, die es geschafft haben, machen wir gleich bei Fest und Flausch. Ich freue mich schon, weil es ein tolles Tier ist. Ein politisches Tier. Wir sind heute unpolitisch, das finde ich aber auch mal ganz gut. Weil das ist, ich glaube, es ist eh vorbei. Wir sind total politisch. Weißt du, diese Aufgeregung wie die Welt gerade ist und über was einen so politisch stört. Ich glaube, das ist vorbei. Ehrlich. Ich glaube, das ist ja auserzählt.
Ja, okay. Die Welt ist eh auserzählt. Nach dieser Netflix-Doku gestern wieder mal Social Dilemma, habe ich gedacht, ja, wir sind alle einfach verrückt und wir sind hoffnungslos. Das Gefühl war leider, wir sind leider so weit fortgeschritten schon mit unserem Verwindung im Kopf und unseren Empörtheiten und alles und so, dass es vielleicht wirklich nur noch ein großer Zusammenkollaps geben muss, was ich nicht hoffe. Pass auf. Aber manchmal erreicht mich so ein Gefühl, was ich natürlich nicht weiter... unterstützen will.
Ich hatte einen tröstlichen, optimistischen Gedanken vorhin auf dem Fahrrad. Ich bin vorhin übers Feld gefahren und habe einfach geguckt, ob ich irgendeinen Fuchs sehe, dem ich einen reindrücken kann. Fuchs zusammentreten. Hat nicht geklappt. Ich habe einen tollen Gedanken gehabt. Wenn man denkt manchmal so inhaltlich, ne, man kommt nicht weiter und man weiß nicht genau, der Inhalt. Man, an den Gedanken verzweifelt man. Und da habe ich gedacht, weißt du, woran es eventuell liegt? Vielleicht muss man sich auch um die Form kümmern erst, bevor man sich an den Inhalt setzt. Vielleicht muss man erstmal wieder, muss man neue Formen, wie die Welt funktioniert, verstehen, bevor man das wieder mit Inhalt füllt. Gerade mit, jetzt zum Beispiel in Bezug auf Medien. Mhm. Ich glaube, es wäre hilfreich, wenn Leute sich besser auskennen würden mit den Mechanismen von Internet, von sozialen Netzwerken, davon, dass da Wirklichkeit hergestellt wird, die nicht die echte Wirklichkeit ist und was es für Wechselwirkungen gibt zwischen der Social Media Wirklichkeit und unserer echten, realen Wirklichkeit und ob die Social-Media-Wirklichkeit vielleicht dann doch vielleicht auch ein Teil der realen Wirklichkeit ist, den wir akzeptieren müssen und mit dem wir arbeiten müssen. Und wenn man erstmal die Form akzeptiert, also dass sich Dinge formell geändert haben und die Strukturen sich geändert haben und sich auch weiter ändern, dass man dann vielleicht auch besser in der Lage ist, wieder die Inhalte, die ja eher universell sind, daran anzupassen, dass das vielleicht so ein Prozess ist, der sehr schmerzhaft ist und der eben auch viel mit Formlernen oder Strukturlernen oder Umgang mit neuen Medienformen oder neuen, zum Beispiel die Frage politische Beteiligung, wie lange geht das eigentlich noch so gut, dass Parteien so nicht digital funktionieren? Gibt es nicht irgendwas, wie du vorhin sagtest, mit PayPal, das nervt einen, dass man IBAN eingeben muss, gibt es nicht irgendwie quasi sowas wie IBAN zu PayPal sich verhält? Gibt es nicht was, wie klassische, herkömmliche politische Beteiligung sich zu etwas Neuem verhält? Dass man denkt, ach, weißt du noch, früher, da musste man in eine Partei eintreten, um irgendwie mitzumachen. Aber heute gibt es ja, weißt du?
Ja, ich weiß genau, aber ich glaube, das klingt sehr gut, aber ich glaube, bis das passiert, wird noch ein bisschen Wasser hier, Wasser die Mühlen runterballern. Weil ich glaube, so schnell ist die Welt da einfach, ich habe das Sprichwort nicht richtig, Andreas lacht, geht das Sprichwort richtig? Da wird noch.
Sag mal nicht lachen, Andreas, wenn der dich auslacht, dann machen wir im nächsten, um 22 Uhr nehmen wir dann auf, aber wir sagen, wir nehmen 22 Uhr auf, aber wir kommen erst um 12.
Genau, so. Andreas ist nämlich hier der Mann, der alle Fäden zusammenführt und der lacht manchmal so überheblich, weil der auch 20 Jahre älter ist als wir beide. Ja, und dann manchmal so eine Altersweisheit hat. Denkt,
bei dem Gesicht, bei Andreas denke ich immer, der denkt immer, ja, was ihr macht, ne, das ist einfach so low. Das ist, ihr seid
ja, denke
so
ich
low.
Auch. Und ich denke, so wenn ich angucke, denke ich mir mal, Alkohol muss eine tolle Droge sein.
Macht er jetzt oder was macht er jetzt?
Er lacht gerade. Spaß unter Kollegen. Spaß unter Kollegen, Andreas.
Vorsicht. Ich habe den größten Ärger habe ich immer bekommen, wenn ich gedacht habe, ich mache auf dem Sender Spaß über Kollegen, früher beim Radio. Mhm. Da habe ich oft beim Chef gesessen am nächsten Tag und mich canceln lassen müssen. Vom Chef, der hat gesagt, das machst du nicht normal, sonst bist du hier total Cancelung für 3 Wochen.
Apropos canceln, ich packe jetzt mal, bevor wir ganz kurz mal wieder absetzen, noch zwei. Ich habe heute Bock auf Deutschpunk. Eine der allerersten Deutschpunk-Bands waren Hansaplast. Spielfilm packe ich auf die Liste. Hansaplast, eigentlich die Band, von der, darf man gar nicht sagen hier in Berlin, Ideal sehr viel geklaut haben. Und das ist aber das ist nun mal wirklich so. Ideal, Annette Inga Humpe, tolle Künstlerin. Aber Hansaplast gab es noch einen Ticken vorher, die ersten beiden Platten. Sehr poppiger Punk gewesen, aber einfach immer noch gut. Jan Müller hat die Sängerin Annette, ich weiß den Namen gerade nicht, verzeiht mir, interviewt. Die hat immer noch mal ab und zu einen Auftritt gemacht. Ganz tolle Frau, wie ich finde. Und Hansaplast, Spielfilm packe ich rauf. Und dann noch eine Band, Euro, mit O-I-R-O. Ist aber keine Oi-Band, sondern eine Punkband mit dem Song Vergangenheitsschlauch. Die kommen aus Düsseldorf. Aki, der mich früher gefahren hat, der hat da Gitarre gespielt. Liebe Grüße an Aki an dieser Stelle. Euro mit Vergangenheitsschlauch, auch die haben übrigens noch eine andere Band, 2 Mitglieder aus dieser Gruppe, wenn es die überhaupt noch gibt. Die spielen bei der besten, also meiner Meinung nach der beste Name für eine Slayer-Coverband, Hans-Martin Slayer. Ich finde einfach, das ist der beste Bandname generell, Hans-Martin Slayer.
Ganz ehrlich, Olli, das ist wirklich, das ist eine Art von Zynismus, wo ich überlegen muss, ob wir das nicht vielleicht rausschneiden hinterher.
Ja, kannst du dir überlegen? Kannst du den FAZ-Chefredakteur nochmal einen Smalltalk überhalten? Nee,
ganz ehrlich. In so einem Medium läuft das manchmal auch so, dass man da mal herausgeberisch durchgreifen muss. Und ich finde, ich bin einer der von beiden Herausgebern dieses Podcasts. Ja. Und ich habe ein Vetorecht. Und ich möchte, dass das bitte rausgeschnitten wird.
Pupse ich dir jetzt hier direkt ins Ohr übers Mikro, wenn du das machst. Wirklich. So, hast du auch noch was?
Und zwar möchte ich, ich habe mich total gefreut, dass Helge Schneider mal was Neues gemacht hat und habe das total gerne, hört das Album total gerne. Und die erste Single-Auskopplung als alter Helge-Fan und er hat auch wirklich einen Batzen toller, schlauer Interviews gegeben. Diese Geschichte zu Corona-Zeiten, ich sag mal so, das habe ich ihm jetzt mal, sieht man ihm mal nach, aber das ist Water Under the Bridge, Helge Schneider ist so ein alter, so ein altes Schlachtrost, da kann man auch mal ein bisschen unpräzise sein. Und jetzt hat er wirklich ein tolles Album gemacht, das heißt Mama. Und ich setze auf die Fidi und Bumsi Playlist die erste Single-Auskopplung. Ich setze mein Herz bei eBay rein. Ich weiß gar nicht, aber da hat er hoffentlich jetzt kein Geld bekommen von eBay. Ich hoffe jetzt nicht, hoffentlich ist das jetzt
nicht. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen, dass er das gemacht hat. Kann ich mir vorstellen. So, und unsere Hörer, hör mal ganz kurz auf zu fummeln. Alle Pärchen, die jetzt noch im Bett liegen, jetzt mal aufstehen, jetzt mal frühstücken. Es ist schon 14, 15 Uhr, ihr hängt immer noch rum. Und die, die jetzt am Joggen sind, da duschen nicht vergessen. Heute Abend gehst du noch hier irgendwo, wahrscheinlich am Prenzlauer Berg mit deinen Freunden weg.
Ja, in so eine Fusion-Küche-Bar, wo man irgendwie südamerikanische Küche mit der asiatischen mischt und aber auch ein bisschen Ostdeutschland da noch mit drin ist. Irgendwie in der
aber
Bedienung,
nur durch die Kellner, ja, durch die Bedienung, wollte ich gerade sagen. Also in vielen 5-3-Sterne-Restaurants in Berlin oder 2 ist immer eine Menge Ostdeutschland auch mit drin. Aber
so Fusion-Küche.
Das nennt sich Fusion. Wieso Fusion? Ihr macht doch rein, das ist doch rein italienisch. Ja, aber die Kellner sind aus dem Osten. Okay, das ist wieder, das gibt wieder auch Ärger, auch wieder politisch.
Ja,
aber.
Oh Mann. Sag mal, ich, ganz, bevor wir jetzt die Pause machen, noch wirklich eine organisatorische Frage. Hat Spotify eigentlich einen Herausgeber? Also, wenn jetzt angenommen wird, also gibt es irgendeine Instanz bei Spotify, wo Leute hinschreiben können und sagen müssen, das muss gecancelt werden?
Gute Frage.
Gibt es das?
Ach, gibt's doch Twitter. Machen doch auf Twitter die Leute schon Druck.
Es war auch nein, es muss doch bei Spotify jemanden geben. Es muss doch einen geben, einen Chef. Und wo man dann anruft und sagen kann, hier der Spotify-Hörerrat oder der Spotify-Streaming-Rat. Und dann sitzen von allen gesellschaftlichen Gruppierungen da Leute drin und dann wird dann beschlossen, ob irgendwas oder irgendwas, die Spotify-Programmbeschwerde, wenn ein Lied doof ist. Gibt's nicht sowas bei Spotify? Du weißt das doch immer. Du bist doch in Berlin mit den Spotify-Leuten immer am Party machen und so.
Das, ich werde mich informieren. Susanne Wünsch, es ist ein Marschbefehl für Susanne Wünsch, die wird das für uns rausfinden. Für mich als Mitte 40-jährigen Mann wäre es eigentlich ganz gut, wenn die Cancel Culture und auch die politisch aktiven Leute, die jede Woche irgendwas finden oder irgendwas haben, mal so eine App machen, damit so Typen wie ich genau wissen, was man gerade sagen darf, was man gut finden darf, was man gerade canceln muss. Nee. Das wäre gar
aber
nicht.
Nein, aber ich finde, so ein bisschen Wokeness kannst du schon, du kannst das schon verinnerlichen. Ich finde nicht, dass du das so
meinst du, es wäre ganz verrückt, wie ich einfach meine eigene Meinung behalte zu Sachen und gar nicht mich daran. Oder meinst du es zu gewagt, wenn man seine eigene Meinung behält und sich nicht...
Sag das nicht so überspitzt. Du, wenn du mit so einem Unterton das sagst, dann habe ich das Gefühl, dass du das runterspielst. Und wir sind eben anders als diese... Hm. Ich möchte da dann weiter eine Offenheit haben, auch wenn ich verstehen kann, woher dieses Gefühl bei dir kommt.
Du, und der Attila Hildmann, ne, Jan, der ist eigentlich gar nicht so ein übler Typ.
Ich hatte wirklich meinen Attila Hildmann-Moment, als ich diese Woche dieses Interview bei Twitter geschrieben habe.
Ich war mal bei dem, der hat den Wok, wie der den Wok anfasst, der Attila, wirklich. Man kann das nicht alles nur auf diese Nummer da beziehen, weil der macht die Erbsen so geil heiß, dass die von innen noch knackig sind. Und deswegen finde ich das echt unfair, dass der Fokus jetzt gerade bei dem nur auf die Scheiße. Okay, hör auf.
Sorry. Nee, ey, aber ich kann das total verstehen. Ich hatte, als ich dieses Interview da mit 73 Tweets rausgehauen habe, ich habe mich wirklich kurz gefühlt wie Attila Hildmann. Ich bin natürlich in der Telegram-Gruppe, und weil ich immer morgens aufwachen möchte und wenn noch nichts los ist, dann mache ich die Telegram auf. Ich habe auch immer, wenn ich die Telegram-App schon mit dem Daumen ansteuere, weiß ich, ach du Scheiße, gleich fliegt die Scheiße durch die Gegend. Dann weiß ich, Xavier Naidoo irgendwie zu einer Meditationsrunde gegen den Sirenenalarm in Deutschland aufgerufen. Es wird irgendwie Alufolie im 100er-Pack verkauft.
Weil die unsere Gedanken stören, diese Sachen.
Und ich frage mich, wie die das machen. Das kann doch nicht sein, dass ich abends um 23.30 Uhr nochmal bei Telegram reingucke und da ist dann irgendwie so 10 Nachrichten und am nächsten Morgen mache ich das auf und es ist jeden Morgen wieder 800 neue Nachrichten. Was macht der? Wann schläft er denn eigentlich?
Der schläft nicht mehr.
Das ist aber, du kennst ja auch Leute, die psychisch in Ausnahmesituationen sind und hast es vielleicht auch selber mal erfahren. Hm. Wenn man am Rande des Nervenzusammenbruchs ist oder wenn man psychisch gerade so ein kleines Down hat, dann schläft man wenig. Es sei denn, man ist depressiv, dann schläft man viel, aber wenn man so ein bisschen, kann glaube ich nicht gut sein, so viel wie der nachts postet. Meinst du, dass das irgendwas persönlichkeitsverändernd?
Ja, aber geil wäre, wenn er nächste Woche einfach ein Statement macht. Leute, war alles scheiße, ab jetzt bin ich ruhig. Und dann einfach wieder Mucke macht. Meinst du, wie schnell würden die Leute...
Was macht er für Mucke?
Nee, wenn der jetzt sagt, Leute, war alles Quatsch. Ich hatte derbe zorniges Tempelhasch. Das hat mir so die Birne weggeballert, dass ich über ein paar Monate die Scheiße echt geglaubt habe. Hört auf zu kiffen. Und dann würden die Leute wieder sagen, ey, wieder alles cool. Wenn er wieder sagt, ey, Telegram Telegram-Gruppe ist dicht. Ich mache wieder MySpace. Es geht wieder um Mucke. Es geht wieder. Ich mache wieder MySpace und es geht wieder um Mucke. Wenn er das sagen würde, meinst du, es würde, würden die Leute ihm abnehmen?
Ich glaube, dann würden die Leute denken, das hat doch mal irgendwie so eine Aktivistengruppe versucht, so eine Verschwörungstheorie über diesen Veganer-Koch zu streuen, dass der mit Angela Merkel gesichtet worden wäre. Die haben das dann einfach geglaubt, dieses montierte Foto, und haben dann angefangen, direkt eine Verschwörungstheorie um diesen offensichtlich ausgestiegenen Vegan-Koch rumzustricken, damit ihr gesamtes Warnkonstrukt nicht zusammenbricht. Also da kannst du kannst auch Selvia und Attila komplett die ganze App löschen lassen, und trotzdem würde dieses Warnkonstrukt weiter bestehen bleiben. Da würde einfach ein neuer Faktor dazukommen. Da würde sich einfach ein neues, das ist wie so eine Sekte.
Ja.
Ich frage mich nur, wie man da, also ob da mal einer was macht, also ob da mal so ein Staatsanwalt sagt, Leute, das geht jetzt nicht mehr irgendwie, diese ganze, auch wirklich gegen Volker Beck da diese
Aufruf zum Mord, ganz ehrlich. Und das ist ja also einfach das ist einfach nur mal so, das sind geisteskranke Nazis, Reichsbürger und verschwurbelte Leute, die einfach gar keinen Halt mehr finden, glaube ich, tatsächlich. Und die sich im Internet von irgendwelchen, das haben wir alles schon durchgearbeitet hier, von irgendwelchen schwachmaten Informationen holen und die glauben, weil sie die glauben wollen, weil da bei ganz vielen mental einfach gerade eine Unruhe und die wissen nicht mehr weiter, die wissen nicht, wofür sie stehen oder irgendwas. Und haben auch, glaube ich, ganz oft nichts, was ihnen wirklich am Herzen liegt. Kann ich mir nicht vorstellen. Wenn ihr wirklich deine Kinder.
Aber warum macht denn da keiner was? Da muss doch einer. Also, das kann man ja so nicht immer nur auf so einer. Da guck doch mal hin Ebene besprechen. Das ist ja jetzt seit Monaten. Ist das ja jeden Tag.
Ja, es ist verfassungsfeindlicher Dreck. Es ist Aufruf zum Mord. Es macht vielen Menschen, die hier leben, Angst. Vielen Ausländern Angst. Und deswegen ist es natürlich alles gar nicht so witzig zu sehen. Und deswegen ist da ganz wichtig, dass da gehandelt wird. Weil es sind Leute, die andere Leute das Gefühl geben, du kannst dir auf die Straße gehen oder sonst was. Und das ist alles nicht witzig. Und das ist natürlich echt ein. Warum da noch nicht gehandelt wird. Es gibt so viele Sachen gerade. Wir haben auch über Moria nicht geredet, wenn wir das noch machen wollen heute.
Lass uns kurz den Musikbreak machen. Jetzt haben wir uns in Rage geredet. Wir machen gleich
Tiere, die es geschafft haben. Nein, ich bin heute, glaube ich, generell, ich muss mich entschuldigen, es war ein langer Tag. Ich habe gerade auch 2 Stunden, bevor wir hier waren, lange ein Gespräch gehabt. Und ich glaube, ich bin immer noch so auf Diskussionsenergie. Das ist hoffentlich okay für euch da draußen.
Ja, durch den Biomarkt. Biomarkt, Biocompany und LPG.
Wir haben schon lange die Songs raufgepackt, wir hätten schon lange absetzen können. Wir labern hier, als wenn es keinen Morgen gibt.
Ey, wirklich, als ganz ehrlich, was glauben wir eigentlich, wer wir sind?
Wir sind Opfer, die einen Podcast machen dürfen. Danke, Spotify. So, jetzt Mucke hören, gleich sind wir wieder da.
Ich denke, wenn du Bock hast oder so, kannst du mal rumkommen, dir nochmal einen Korn abholen, wenn du Bock hast, heute noch. Tut mir leid, dass ich dir vorher nicht Bescheid gesagt hab. Aber wenn du Bock hast, kannst du dir noch einen Korn abholen, wenn du Bock hast. Ich habe Korn hier. Also wenn du Bock hast, kannst du mal rumkommen, dir noch einen Korn abholen.
Olli. Oh ja. Mensch, Olli, das wäre ein Mann.
Da habe ich auch, Jan, da hat auch ein Hörer geschrieben, wie kannst du es nur wagen, Alkoholkranken nachzumachen, zu äffen, hat mir ein Hörer gesagt.
Und er hat
gesagt, ihr habt einen Hörer verloren, tschüss. Und dann schreibe ich immer so, du hörst ja doch wieder nächste Woche. So arrogant bin ich inzwischen. Wenn einer wirklich schreibt, mit mir habt ihr einen Hörer verloren, das war's jetzt, tschüss, schreibe ich immer zurück, kommst du hörst ja doch wieder nächste Woche wieder, du Spinner. Schreibe ich immer. Und meistens kommt dann irgendwas zurück auch. Ach, ich bin so ein witziger Typ, ne? Nee.
du bist ein kleiner witziger Typ. Der Tag heute Morgen war gut, du. Wir haben schön Frikadelle geholt und die ganze Belegschaft, du. Haben wir uns schön Frikadelle mit Flasche geholt und haben wir schön den Pool gekauft. Aber ich mag Montage, du und 3 Wochen dann Pension, aber
dazu muss man sagen, du kannst das so gut machen, weil du da als auch wirklich deine Wurzeln so ein bisschen hast, beziehungsweise Teil deiner
Familie. Was denn, wie meine Wurzeln so ein bisschen hab?
Die polnische Wurzeln.
Was ist denn das jetzt für was?
Du hast wirklich
polnische Wurzeln.
Hast du nicht polnische Wurzeln?
Hast du nicht polnische Wurzeln im Garten?
Gib mir einen Kuss. Aber du hast doch polnische Wurzeln, oder nicht?
Ich habe eine halbe
Ecstasy genommen vor der Sendung. Ich habe nur eine halbe genommen vor der Sendung. Das ist ja wohl völlig in Ordnung. Die schmeißt mir Susanne
Oliver, Windes immer in den Mund. Ich will da nicht drüber reden. Ja.
Ich habe eine große Familie und wenn du jetzt mir dumm kommst von wegen polnischer Wurzel und so.
Gar nicht,
weißt du, was dann passiert? Da rufst du den Elektriker und auf einmal wunderst du dich, warum guckt der Elektriker dich mit so einem harten, starren Blick an und zack, hast du einfach ein Messer am Bauch. So, ja. Und das Letzte, was du hörst, ist, das ist für Jan. So.
Aber
das für deine frechen Worte vom 13.09.
Aber ich hast
du noch, Olli, vor 10 Jahren, am 13.09.2020? Das war für das.
Für das, was ich damals gemacht habe. Ich kann mich
meine Verwandtschaft ist so groß und das ist nicht so konzentriert, so Abu Shaka-mäßig auf so eine Stadt oder sowas, sondern das ist diese tückische Migration, also die richtig, der man quasi den kulturellen Raum nicht ansieht, weil es, also im weitesten Sinne der gleiche kulturelle Raum ist. Das ist die gemeinste Migration.
Weißt du, was viel gemeiner ist, dass wir noch gar nicht über Bushido geredet haben. Der ist die ganze Zeit alleine gerade im Gericht vor Gericht gegen Abu Shaka und das geht seit mehreren Wochen und viele
weil
Fragen.
Weil du nicht hinfährst und
ich bin da,
weil du nicht hinfährst und ein bisschen Support leistest.
Er hat jetzt gerade gesagt in der letzten Verhandlung, die ich mitbekommen habe, dass das alles nur gefaked war. Diese gesamte Glorifizierung mit Abu Shaka, er war immer Leibeigener, er hat sich aber immer geschämt, das zuzugeben. Und diese gesamte Geschichte, sein Buch und vor allem, es wurde ja auch mal ein Film gedreht mit Moritz Bleibtreu als Arafat Abu Shaka, wo er
mit Hannelore
da hat Bernd Eichinger wirklich alle, die gesamte Rasse, nicht nur die Resterampe, sondern auch die A-Garde rausgepackt und alle wollten unbedingt in diesem Film von diesem Einzelgänger mitspielen und jetzt, 20 Jahre nachdem er seine Karriere in Sand gesetzt hat, alles explodiert ist, sagt er, war alles nur Show, war nie so, aber man muss ja sagen, es wurde ein Film gedreht, es wurde alles, es wurde dieses geil, dieses Gangsterleben und jetzt, ich wünsche ihm wirklich alles Gute, weil das keiner, der viele Kinder hat, generell einen Familienvater nicht verdient hat, irgendwie um sein Leben zu kümmern. Aber wenn man sich in diese Scheiße so lange begibt, dann muss man irgendwie, glaube ich, auch irgendwann einsehen, ey, das war einfach alles Scheiße von mir. Und vielleicht ist das der Satz, der ihn herausbringt, der ihm irgendwann sagt, das war alles Scheiße und ich wünschte, ich hätte das nie gemacht und ich spende die Hälfte meines Vermögens, wenn es rauskommt, an Leute, die was, das und ich meine, er hat so viel frauenverachtliche Scheiße und Gewalt aufgerufen in seinen Songs und ich kann mich dran erinnern, ich war 2005 oder 2006, ist schon richtig lange her, habe ich in Linz gespielt, am gleichen Tag, wie er gespielt hat, weil er da jemanden, da wurde jemand von ihm oder seiner Crew ins Koma geprügelt, weil der irgendwie an dem Wagen rumgefummelt hat von ihm. Und das war damals eine große Nummer. Das ist schon 15 Jahre her. Ich weiß nicht, Mitleid, ich habe immer Mitleid mit Leuten, die in der Scheiße stecken. Trotzdem ist das gerade auch schon so, dass das gar keinen mehr richtig interessiert, ist mir aufgefallen. Man liest doch mal in der Bild oder irgendwo was. Ansonsten, das interessiert keinen mehr, weil das schon so lange geht und alle inzwischen wissen, ja, ein bisschen auch selber schuld. Trotzdem auch eine Scheißsituation. Ich weiß gar nicht, ich kann gar kein Urteil
sehen. Das ist Urteil. Beschissene Situation. Wo wir gerade bei beschissenen Situationen sind, wir haben es gerade schon mal angesprochen. Ich habe im Zuge meines Twitter-Theaters Ende der Woche, wo ich gedacht habe, ach, jetzt ist eh alles egal, habe ich getwittert, weil ich Phoenix geguckt habe und die, ich glaube, es war eine Aussprache im Deutschen Bundestag oder ich glaube, die Linksfraktion hat eine Aktuelle Stunde einberufen oder sowas zum Brand in Moria und zu diesem schrecklichen Ereignis, was da am vergangenen Dienstag passiert ist. Wir haben vor einem knappen halben Jahr mit jemandem gesprochen hier in der Sendung, der versucht dort auf dem Schiff Leute aus dem Mittelmeer zu ziehen, zu helfen bei der privaten Seenotrettung. Und es war am vergangenen Donnerstag eine Aktuelle Stunde im Deutschen Bundestag und da hat Elisabeth Motschmann, eine Abgeordnete der CDU eine Rede gehalten, die nachdem vor ihr, glaube ich, zwei Redner vor ihr, so ein AfD-Abgeordneter, wirklich die komplette Menschenfeindlichkeit da rausgelassen hat.
Da habe ich auch
so
gesehen.
Wohltuend von einer christdemokratischen Abgeordneten auch sich komplett positioniert hat gegen Horst Seehofer, den Bundesinnenminister, der erst gesagt hat, wir holen 100 oder 150 Kinder von den 13.000, die da jetzt obdachlos sind, in Griechenland, dann später nochmal aufgerundet hat auf 400, also ganz ehrlich, wir haben doch keinen Platz, wo sollen die denn alle hin?
Es ist wirklich sowas von beschämend, wenn man sich das mal überlegt. 37 EU-Staaten, wenn die diese 13.000 Menschen aufnehmen würden, dann würde jedes Land 500 oder 600 Menschen aufnehmen und allen wäre geholfen. Und 13.000 Menschen müssten nicht seit irgendwie über einem Jahr da irgendwie auf kleinsten Raum hängen. Und ganz ehrlich, das ist einfach beschämend. Schämt man sich selber nur für. Und dieses ganze Rumgewurschtel mit, wir brauchen jetzt eine europäische Lösung, dann findet die. Und auch diese ganzen Dreck, ganz kurz, lass mich mal einmal, das liegt mir gerade, sorry Jan, auf den Herzen, aber die ganzen Nazis und diese ganze AfD-Scheiße, die sagen, die zünden das selber an und die sollte man noch nicht retten oder ähnliches. Ich habe folgendes Menschenverständnis. Wenn in einem Haus, das brennt, Menschen sind, die gerettet werden wollen, renne ich nicht rein und frage, ist hier jemand Nazi? Und wenn jemand sagt, ja, rette ich ihn nicht, ich rette Menschen, weil es in meinem verdammten, irgendwie in meiner Seele, in meinem Menschenverständnis so ist, dass Menschen gerettet werden sollen. Dass in den 13.000 Menschen überhaupt, die
da leben auf engst gefärchten Raum und die unterschiedlich sind, dass es da irgendwie zu Reibereien kommt, ist klar. Aber letzte Woche habe ich vom Sommerhaus der Stars geredet. Da ist nach einer Stunde, ja, da haben sich die Wichser, ja, ernsthaft, da haben sich die blasierten Arschlöcher und vollbesoffenen C-Promis nach einer Stunde in die Fresse gehauen. Und diese Menschen, ich weiß, das ist jetzt ein witziger Vergleich, aber ich meine es ganz ehrlich so, im Sommerhaus der Stars hauen die sich nach einer Stunde in die Fresse und da leben Menschen monatelang in den niedrigsten Bedingungen, auch wenn es ein blöder Vergleich. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach alles menschenunwürdig, wie wir uns alle verhalten, wie sich Europa verhält. 13.000 Menschen, wo Kinder, wo Mütter sind
und
wo
vielleicht auch,
wo auch Extremisten vielleicht dabei sind. Aber weißt du was?
Aber
das ist scheißegal. Mal, das wollte ich auch gar nicht sagen.
Ja, also wenn du 13.000 Leute, das waren jetzt zeitweise 20.000.
Pack mal 13.000 random Deutsche zusammen irgendwo auf eigene Insel. Glaub mal ja nicht, dass das alles Ehrenmänner sind oder Ehrenmenschen. Ganz ehrlich. Kannst du aber sicher sein, dass da richtig viele
Schwachmarken bei sind. Auf einer Fläche für 2.000 Leute in irgendwelchen Blechhütten. Und zwar nicht irgendwo in einer Wüste, wo man das noch so wirklich schön von sich, von der Seele wegschieben kann, sondern auf einer wunderschönen Urlaubsinsel. Weißt du, so ein Katzenwurf von Kreta entfernt oder schön irgendwie in Antalya am Strand hängen und auf der anderen Seite tausender Leute unter solchen Bedingungen.
Ja.
Das ist wirklich, und das ging eben nicht jetzt nur seit einer Woche so, sondern
es geht seit Monaten so. Ja, und die Menschen.
Und dann hieß es immer, europäische Werte und wir müssen für europäische Werte einstehen. Wenn Leute, die in verantwortlicher Position sind, in der Bundesregierung sich befinden, auch liebe Grüße an alle Parteien, die Bundesregierung stellen und dann lieber irgendwelche PR-Fotos organisieren, anstatt sich mal um das Auflösen dieser Zustände zu kümmern und immer nur auf europäische Werte verweisen. Das ist letztlich ein Synonym für, wir wollen und beziehungsweise können leider nichts machen. Und das ist einfach...
Und nochmal kurz, Seehofer, woher der Brand kommt,
was du gerade sagst.
Entschuldigung, ganz kurz.
Ja, weißt du, weil diese Frage jetzt zu fragen, wer hat das eigentlich angezündet, wenn du dreiviertel Jahr Leute unter diesen Umständen, wenn du mich alleine auf 3,6 Quadratmeter einfärchen würdest, für eine Woche würde ich mich selber anzünden, um zu zeigen, dass es so nicht geht.
Ja.
Mal ohne Witz, die Verzweiflung, die in diesen Umständen, in diesem Lager geherrscht haben und immer noch herrschen, diese Spannungen, die zwischen den Leuten, den Lagerbewohnern, die alles verloren haben, die komplettes Zuhause hinter sich gelassen haben, herrschen diese Spannungen, die zu den umliegenden Dorfbewohnern, die den natürlich hassen, die teilweise Bürgerwehren organisieren, um zu verhindern, dass sie in die Stadt gehen, um sich da irgendwie mal was Seife zu kaufen oder was zu essen zu kaufen, von Geld, woher auch immer das Geld kommt. Es gibt niemanden, der denen hilft und das seit Monaten, das ist einfach... Und dann, weißt du, wenn du dann
und
siehst...
Und dann diese zynischen Sprüche.
Zynische Sprüche. Ja. Wir nehmen 100 Leute auf. Weißt du was, ganz ehrlich, fick dich. Ich frage mich was dieser weit über 70-jährige Zausel immer noch an dieser wichtigen Position in der Bundesregierung... Ich verstehe es ganz ehrlich wirklich nicht. Und ich habe mich total gefreut, dass es aus der CDU Stimmen gibt, die... Weißt du, man kann sagen,
ja, natürlich, hab ich auch mitbekommen.
Bist du in vielen, vielen Dingen bist du nicht einer Meinung und aber so ist es nun mal, aber wenn du
Horst
da jemanden
Seehofer
hast.
Seehofer wiederholt in jedem Mal, so eine Flüchtlingswelle wie 2015 wird es nicht nochmal geben. Das sagt er jedes Mal, damit er schön die ganzen Rechten...
Da sollte man nicht einscheißen.
Ja.
Aber wenn Elisabeth Motschmann von der CDU sagt, ich bin stabil, ich finde das blöd, wir müssen den Menschen helfen, das kann ich als Christin oder warum auch immer nicht mit meinem Gewissen oder mit meinem Selbstverständnis oder meinem Menschenbild vereinbaren und dann dafür einsteht, egal was für eine Partei die angehört, dann ist das, das ist schwer auszuhalten, das ist auch dann für mich immer so eine Übung, dann ist das Demokratenpflicht zu sagen, dann wird das unterstützt und dann kann man trotzdem in vielen anderen Dingen anderer Meinung sein, aber wenn es dann einen Konsens gibt und man das irgendwie hinbekommt, mit den Leuten, die das wollen, über Parteigrenzen hinweg eine Mehrheit zu bekommen, dann kann man halt Dinge möglich machen und das gelingt eben nicht, wenn man immer nur in irgendwie Fraktionen denkt oder wenn wie die AfD-Fraktion das ganz grundsätzlich in Frage gestellt wird, dass man Menschen überhaupt hilft, die nicht blaue Augen haben und irgendwie so arisch aussehen wie Alexander Gauland oder Robby Schlund oder wie diese ganzen komischen, ausgespuckten
Arschwichser.
diese ganzen ausgespuckten Jack Wolfskin-Models mit den Modellen vom vorigen Jahr aus. Ey, wenn die AfD, wenn bei der AfD, sorry jetzt mal, aber wenn bei der AfD, ich habe diese Woche die erste Sitzung geguckt, die Eröffnung, wenn die AfD und also wenn alle im Bundestag aufstehen für diese drei Polizisten, die da die verwirrten Telegram-Nutzer von der Treppe runtergeschubst haben und die Revolution beendet haben und alle stehen auf und die AfD steht nicht auf, da musst du, und selbst die Linkspartei steht auf und da stehen die drei Typen dann da oben und dann denkst du so, ey, sag mal ganz ehrlich, warum steht ihr denn jetzt nicht auf? Wo ist denn dieses ganze komische Sicherheitsgelaber von diesen ganzen, wo sind die, ihr seid die Fraktion mit den meisten Polizisten in der Partei, warum steht ihr denn da jetzt nicht auf, seid ihr bescheuert oder was ist denn das jetzt hier? Und immer wenn einer eine Frage gestellt hat, waren das wirklich so Typen, die hatten entweder einen komischen Akzent, haben irgendwie eine lustige Tweetjacke angehabt und haben alle gesprochen, wie der Typ, der früher immer die handschriftlichen Leserbriefe in die Redaktion gebracht hat bei der Norddeutschen. Weißt du, wirklich, es gab so Leute, die haben immer früher, mein Chefredakteur bei der Norddeutschen hieß Herr Schwarz und weißt du, wie Herr Schwarz sich am Telefon gemeldet hat? Na? Der hieß eigentlich Winfried Schwarz. Der hat sich immer gemeldet mit Herr Schwarz. Herr Schwarz. Er hat immer Herr Schwarz gesagt. Obwohl er, also, hat nicht Winfried, er hat immer Herr Schwarz gesagt. Ich hoffe, er lebt noch. Liebe Grüße, wenn er das hört.
Und dann
kamen immer Leute, die Leserbriefe geschrieben haben. Und die schlimmsten, das waren immer die, die so merkwürdige Hüte auf hatten. Noch irgendwie so ein Schmiss an der Wange, aber irgendwie, weil das Gewürzregal mal runtergefallen ist. Und dann immer so merkwürdig verrauchte Haut. Und dann haben die immer die Leserbriefe reingebracht. Für jede Zeitung der Woche einen. Und dann immer im Stapel. Und dann mussten die beantwortet werden. Und solche Typen stehen da und fragen irgendwelche merkwürdigen Fragen. Und sind meistens auch Professoren oder Doktoren und so. Naja, ey, sorry.
It's a crazy world. Und wir wollten jetzt mal wieder ein bisschen Leichtigkeit reinbringen.
Ja, ich habe auf jeden Fall Elisabeth Motschmann von der CDU, habe ich gesagt, ist eine stabile Frau mit dem Herz im rechten Fleck. Und alle haben gedacht, ich meine das ironisch. Habe aber dann hinterher noch Hashtag Moria geschrieben, weil ich fand das wirklich gut, dass nach diesem ganzen Schund da mal einer gesagt hat, das geht doch nicht. Und wenn das von der CDU ist, ist mir doch scheißegal.
Ne, wieso? Ist doch ist total wichtig, dass
er von der Jugendclub und macht eure Demokratie alleine.
Jetzt können wir aber immer noch, wir bleiben politisch innerhalb dieser Sendung. Es geht heute, das ist auch eine gute Überleitung, wir bleiben politisch heute. Trotzdem.
Tuffy der Elefant. Charlie der Affe. Kommissar Rex.
Das sind Tiere, die es geschafft haben.
Knut der Eisbär.
Tiere, die es geschafft haben.
Flipper der Fisch.
Das sind Tiere, die es geschafft haben.
Alle Hunde namens Beethoven.
Das sind Tiere, die es geschafft haben. Wow,
yeah. Kurze Zwischenfrage mal kurz. Ein Hund namens Beethoven. Ich habe mal gehört von einem Kumpel von mir, der in Hollywood arbeitet, in seiner Gossip, dass ein Hund namens Beethoven, dass der nach dem Erfolg in den 90er Jahren, dass der tierisch hängen geblieben ist auf Droge. Yeah. Dass er sich dann irgendwann wieder gefläst hat mit Macaulay Culkin und Aaron Carter um die Häuser gezogen. Hat dann irgendwann eine Zeit lang in Pornos mitgespielt. Hat mit Steve O. Hat er so eine, als Steve O von
hat er sich mit Jack Benzin Ass, übergossen, ja.
Hat dann, als er seine Koksphase hatte, haben die zusammen abgehangen und so. Dann kam aber irgendwann Steve Wozniak, der Apple-Gründer, mit dazu. Hat die irgendwie ein bisschen unter seine Fittiche genommen, den Hund namens Beethoven. Dann war der eine kurze Zeit mit Heidi Klum zusammen.
Ja.
Und ist dann einfach, ich glaube, letztes Jahr ist er gestorben, Hund namens Beethoven.
Hat aber noch nicht. Nee, aber er war lange Zeit clean. Er hat mit Steve O, der übrigens auch schon, glaube ich, 13 oder 12 Jahre, habe ich neulich im Interview gesehen. Der hat tatsächlich, und das hätte man bei dem Typen, glaube ich, nie gedacht, den Absprung geschafft, genau wie Beethoven, der nach dem zweiten Teil wirklich Oberwasser hatte, weil er auch hier, der andere, ein Partner mit der kalten Schnauze, da gibt es ja keinen zweiten Teil von. Das war ja.
Also ja, wollen wir nicht drüber reden. Das ist,
heute geht es nämlich um eine Katze.
Ja, es geht um eine Katze und du hast immer die Recherche. Die Tierwelt, das ist die Welt des Olli Schulz.
Genau, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich zu Hause. Nerven nicht so ab, fordern nicht dauernd irgendwas ein auf Twitter oder so, sind mir auch mit sich beschäftigt. Die Tiere, heute geht es um Larry, das kann ich schon mal erzählen. Und Larry ist in der Downing Street Number 10, sage ich mal, seit vielen Jahren der große Mäusejäger. Das kann man schon mal erzählen. Und die Geschichte ist wirklich, ich habe mir mehrere Hörer geschickt, ganz toller Wikipedia-Artikel, den wir da gefunden haben. Jan, du, deine Stimme ist prädestiniert genau für solche Texte.
Ich habe ein neues Mikrofon, das hat so einen tollen Subwoofer. Das ist so ein Mikrofon mit so einem mit so einem gesplitteten XLR-Kabel. Und damit die besser gut rüberkommen, habe ich noch so eine extra Sonde beim Einreden im Po stecken. Damit die tiefen Töne. Weißt du, ich spreche ins Mikrofon rein und die tiefen Töne. Das kommt jetzt über den Körper.
Ich finde das so gut, dass wir das trotz aller Dringlichkeit um politische Themen, dass Po, Penis und Furzi immer noch auch ein Bestandteil dieser Sendung ist. Und das wird auch sein, wenn du doch nochmal ernsthaft Politiker wirst und im Bundestag redest, wird es auch zwischen, sorry Leute, ich habe gerade gefurzt, aber jetzt nochmal weiter hier. Das sind unsere Trademarks.
Ey, ganz kurz mal. Ich habe letztens abends wach gelegen, weil ich habe überlegt, was passiert eigentlich, wenn ich eines Tages in einer Lanz-Sendung eingeladen bin, bei Markus Lanz, und zufällig ist in derselben Sendung Jörg Meuthen, der Chef der AfD, oder der Bundesvorsitzende der AfD zu Gast. Und ich gehe ja nicht mit AfD-Leuten, aber ich muss mich dann irgendwie verhalten, weil ich werde überrascht und ich traue mich dann nicht abzusagen, weil ich Markus nicht enttäuschen will. Dann sitze ich da.
Oh, Markus, du Jörg Meuthen auch, damit wir Markus nicht enttäuschen
will. Nee.
So nebenbei gedroppt, dein Kumpel.
Nur hinter den Kulissen. Das darf niemand wissen. Okay. Auf der Bühne sag ich Herr Lanz. Ja. Er sagt auch Herr Böhmermann zu mir. Aber eigentlich sage ich Markus. Ah. Und er darf Herr Böhmermann sagen.
Du sagst dann, wollen wir uns duzen, hat er dich gefragt. Und du sagst, ja, klar, Markus. Und dann sagt er, super, Jan. Und sagst du, nee, ich will, dass du mich weiter siehst, aber ich duze dich. Okay, geht um Larry und.
Ja. Nee, aber darf ich kurz mal, ich wollte nur kurz sagen, die Strategie, wenn ich dann neben dem sitzen muss bei Lanz, dass ich dann, weil ich keinen Bock habe, mich mit dem inhaltlich auseinanderzusetzen, dass wenn Jörg Meuthen anfängt zu reden, dass ich einfach sage, boah, was stinkt das denn hier?
Hat einer gefurzt oder was?
Nein. Ich lasse das immer ganz leise mir anmerken. Ich verziehe erst so ein bisschen das Gesicht, dass Markus dann irgendwann darauf aufmerksam wird. Herr Böhmermann, was ist los? Ganz kurz, Markus. Aber riechst du das nicht auch? Das stinkt total. Weißt du, wie wenn du so einen Käse ganz lange in einer Schublade vergisst und dann denkst, was stinkt das in dem, wie so ein Kühlschrank, wo so eine Cabanossi so vor sich hin modert, hinten an der Wand, weißt du, an der Rückwand. Mhm. Und das stinkt so komisch. Oder so eine Mettwurst. So ganz komisch. Und dann guckst du, sagen Sie mal, Herr Meuthen, haben Sie, was sind's? Und dann so anfangen an Herrn Meuthen so rumzuriechen. Und dann kommt komplett das ganze Gespräch davon, ab dem Moment natürlich alle daran denken müssen, wie wohl der Jörg Meuthen riecht. Oh Gott. Aber nicht genau sagen, wonach ist das? Kommt das aus dem Mund oder hat ja einer entscheidet, Herr Meuthen, ich will nicht zu nahe drin. Haben Sie gerade gepupst? Herr Professor Meuthen.
Haben Sie gerade aus dem Mund gepupst? Haben Sie aus dem Mund gepupst? Was riecht das so?
Ja, aber ich glaube, das ist extrem effektiv. Und es muss aber sehr höflich sein und so unauffällig, dass das keiner als Theaterstück in dem Moment erstmal enttarnt.
Ich war mal ganz kurz Zwischenruf. Ich war mal bei Markus Lanz in der Sendung. Das war das zweite oder dritte Mal. Also ich habe ja sowieso bei allen Talksendungen nach dem zweiten oder mindestens dritten Mal kriege ich dann irgendwann von der Redaktion die Nachricht, dass sie nicht mehr Interesse haben, mich einzuladen. So war es auch gleich bei Markus Lanz. Beim zweiten oder dritten Mal saß neben mir ein Sexualforscher, der so selbst geredet, der ganz oft so sitzt. Und dann habe ich den mittendrin, während er geredet hat, angeguckt und habe in der Sendung gesagt, Sie sehen aus wie Roland Schill, aber 1:1, Sie können sein Bruder sein. Auch Ihre ganze Art erinnert mich so sehr an den. Und da hat Markus Lanz so, Herr Schulz, nein, das dürfen Sie jetzt hier nicht sagen. Ich so, doch, der ist wie Markus Leiter, der ist wie Roland Schill, von der ganzen Art her, auch so ein Wichtigtour. Und das haben die dann alles rausgeschnitten. Und danach habe ich ihn gegangen und da saß er alle noch Backstage und dann bin ich nochmal zu ihm hingegangen und gesagt, tschüss, Herr Schill, habe ich nochmal gesagt. Und Markus sagt, Oliver, wirklich. Also das war, da habe ich auch nicht gerade mit, das war mein letzter Landsauftritt, vor 8 Jahren oder so.
Sag mal, Olli,
stinkt das hier?
Ganz kurz, sorry, aber riechst, bist du das?
Nee.
Hast du Käse gegessen vor der Sendung?
Ach, genau so.
Weißt du, so
ist er.
Sag, aber ganz kurz, ich kann mich kaum konzentrieren. Können wir ganz kurz einmal, Sie können das Studio
auch. Können wir ganz kurz mal die Sendung abbrechen? Können wir einmal lüften? Hier riecht es so nach altem Käse. Wirklich, das sagst du so mitten in der Landsaufzeichnung. Aber so,
haben Sie eine Zahnfleischentzündung oder was ist denn das? Zeigen Sie mal, hauchen Sie mich mal an. Boah, ganz ehrlich, Herr Meuthen. Aber das kann doch nicht wahr. Da kann man sich ja kaum auf die Sachinhalte konzentrieren bei Ihnen. Sie sind doch Professor, da muss man doch mit rechnen, dass das auch ein Faktor ist.
Ich finde, wir spielen den Einspieler nochmal ab, Jan. Jetzt sind wir so weit abgedriftet.
Tiffy der Elefant. Charlie der Affe. Kommissar Rex.
Das sind Tiere, die es geschafft haben.
Knut der Eisbär.
Tiere, die es geschafft haben.
Flipper der Fisch.
Das sind Tiere, die es geschafft haben.
Alle Hunde namens Beethoven.
Das sind Tiere, die es geschafft haben.
Und ich freue mich jetzt schon auf wieder E-Mails von Hörern, die sagen, ey, Flipper ist doch gar kein Fisch, das ist doch ein Säugetier. Ich freue mich drauf, schickt sie mir. So, Jan, los geht's.
Schickt sie an unseren Herausgeber, Daniel von Spotify, ist ein Adeliger. So, es geht heute um The Right Honorable Larry, geboren im Januar 2007. Wann genauer geboren wurde, weiß man nicht. Er kommt aus ungeordneten Familienverhältnissen. Er ist ein Kater, der seit 2011 in Downing Street No. 10, das ist die Amtswohnung des britischen Premierministers, als Mäusefänger seinen Dienst verrichtet. Der Kater trägt den offiziellen Titel Chief Mouser to the Cabinet Office.
Ist das nicht cool?
Wesensbeschreibung. Larry verhält sich in Gesellschaft von Menschen etwas scheu, was mit der Zeit vor seiner Rettung zusammenhängen könnte. Jetzt kommt die Zeit vor seiner Rettung. Larrys Herkunft ist nicht genau dokumentiert. 2011 fing die Tierschutzorganisation Battersea Dogs and Cats Home den verwilderten Kater Larry auf. Seitdem dient er als Mäusejäger des Kabinetts von Premierministerin May und lebt in 10 Downing Street in London, England. Seine Vorgängerin war Sybil. Larry wurde 2011 von Premier David Cameron von den Tories, dem amerikanischen Präsidenten Barack Obama, vorgestellt. Wie das denn?
Da ist auch ein Foto. Das siehst du nicht. Rechts ist ein Foto. Da sieht man auch, wie Cameron. Da sieht man, wie Cameron
das
den gerade.
Gibt's doch gar nicht.
Und Obama wirklich den anguckt. Er dreht ihm aber den Rücken zu, der Larry.
Ja, und aber Obama scheint Larry zuzurufen, I count on you. This guy will fuck everything up. I count on you. We have to hold the, we have to keep the things together here. The transatlantic bound and the democracy and the free world. I count on you, Larry. And
er war
Larry,
Botschafter.
Aber in dem Moment, wo Barack Obama ihm sagt, die nächsten 10 Jahre, Larry, sind entscheidend, verkack's nicht, dreht er sich weg.
Ja.
Und David Cameron guckt da so, als denkt er, Mensch, wenn die Katze einen Schweinekopf hätte, würde ich ficken.
Gott.
Ja, das ist, ganz kurz mal, das ist nicht einfach eine Story. Kennst du nicht die Geschichte mit David Cameron und den Schweineköpfen? Ja, kennst du, ne?
Nein, natürlich kenne ich. Es ist doch auch so ähnlich mal in der ersten Black Mirror Folge auch irgendwie aufgearbeitet worden.
Ja, so, kommen wir da. So, also Barack Obama und die Katze. Am 15. Februar 2012 gab es eine Feier zu Ehren des ersten Dienstjahres von Larry als Mäusejäger. Anlässlich des Thronjubiläums von Königin Elizabeth II. Warf sich Larry voll und ganz in die Feierlichkeiten. Als George Osborne am 24. Juni seine Katze Freya wiederfand und sie in 11 Downing Street aufnahm, begann Larry bald eine freundschaftliche Beziehung zu ihr zu pflegen. Am 28. August 2012 tötete Larry zum ersten Mal eine Maus in der Öffentlichkeit. Das war, glaube ich, die erste Hinrichtung nach dem Zweiten Weltkrieg wieder.
Die wieder in England stattgefunden hat. Aber dass das so genau dokumentiert wurde, finde ich schon mal gut. Die müssen ja wirklich da eine kleine.
Aber die Maus war selber schuld. Das war eine extremistische Maus. Die hatte.
Die hat einfach zur falschen Zeit so mit so einem
am falschen Ort dem falschen Gott gehuldigt. Im September 2012 erhielt er den offiziellen Titel Chief Mouser to the Cabinet Office. So, jetzt kommen so ein paar Lebensstationen. Eine bemerkenswerte ist, am 21. Dezember 2013 trug Larry einen Nikolaushut. So, dann wieder ein absolutes Highlight. Im Juni 2013 zögerte Larry erstmals, gemeinsam mit David Cameron in 10 Downing Street zu kommen. Er musste überredet werden. Wahrscheinlich gibt es da auch einen extra Posten für.
War besoffen in der Hütte.
Der Inselaffen, die spielen doch
die
Inselaffen.
Die sollen feiern! Also offensichtlich nimmt Larry die Hauskatze von 10 Downing Street, so eine Art von Paul das WM-Orakel, meets weiß ich nicht, Miels, die Silberfische in meinem Badezimmer.
Mm.
Es ist so ein bisschen so. Und dann Anfang 2014 wurde Larry bei einem Besuch der King's Schools aus Plymouth als der Höhepunkt des Besuchs in 10 Downing Street angesehen. Also das ist so dermaßen langweilig im Amtssitz des Premierministers.
Das ist
so eine fucking Katze, das Allergeilste ist, was man da sehen kann. So. Ja, und dann steht einfach nur, hier, er hat eine eigene Website, hat einen eigenen Twitter-Account. Und er hat sogar ein Buch geschrieben, aber ich meine, wer hat das nicht?
Ja, aber es gab ja auch Probleme. Es wurde in der Presse geschrieben, dass sich David Cameron und Larry nicht mehr verstehen würden. Das ist ein Sprecher des, also hier steht es irgendwo. Es wurde berichtet, dass Cameron nicht mit dem Katzenhaar auf seinem Anzug und dem Geruch vom Katzenfutter in seiner Wohnung zurechtkommt. Das war aber Fake News. Da kam extra der Sprecher des Premierministers, der betont, dass die ein tolles Verhältnis haben. Das finde ich auch ziemlich süß, dass die Katze so einen Wert hat da.
Ja. Ja, und dann gibt es noch so ein paar. Der Daily Telegraph hat anlässlich des 2-jährigen Amtsjubiläums von Larry ein großes Interview mit der Katze geführt, aber dann nicht abgedruckt.
Theresa May hat sie auch, die ganze Amtszeit war auch dabei, ne? Und jetzt ist er immer noch unter Boris Johnson als Mäusejäger immer noch eingesetzt. Keine Ahnung, wie das Verhältnis ist zwischen Boris Johnson und Larry, da steht noch
nichts drüber. Es gilt als abgekühlt. Seit dem Brexit gilt das Verhältnis zwischen Larry und Boris als abgekühlt.
Tolle Katze, also, tolles Leben, finde ich.
Katze, tolle Funktion auch, ist eine Staatskatze.
Ja. Und das vor allem hat schon 3 Premierminister, Ministerinnen oder so auf alle Fälle überlebt, was ja auch schon mal wirklich.
Das ist letztlich die Angela Merkel unter den Staatskatzen. Das ist nämlich, kennst du diese Diagramme, wo man immer sieht, so Frankreich 70 verschiedene Präsidenten, Amerika 30, Großbritannien 105 verschiedene Premierminister. Und Angela Merkel ist immer daneben als einzige, immer so eine. Deutschland just one, only Chancellor, Angela Merkel. Und das die Katze und Angela Merkel und die Königin Elisabeth nebeneinander. Das sind die
großen drei.
Die großen drei Konstanten. Ja, und ist auch, kann ich mir vorstellen, dass sie sich auch mal ab und zu abends mal beraten auf so einem Gläschen.
Ihr findet im Internet, liebe Hörer, auch noch ein Foto, was David Cameron mit Larry zeigt, nachdem die Gerüchte groß wurden, dass Larry sich nicht mehr verstehen würde mit David Cameron, haben sie sich extra die Zeit genommen und ein Foto gemacht, wo Larry auf dem Schoß von David Cameron sitzt. Was hältst du überhaupt von David Cameron? Letzte gute Staatschef von England gewesen vielleicht?
Ja, ist der letzte gute. Der hat wirklich das möglich gemacht. Der hat das möglich gemacht, was heute Großbritannien und auch gerade jetzt gerade aktuell so wirklich
so stark,
optimistisch stimmt, so stark macht und optimistisch stimmt. Ich finde, das hat einen tollen Job gemacht.
Genau, einfach und deswegen, die das war mal wieder ein ja, süßes, ja, kleines Tier.
Tuffy der Elefant, Charlie der Affe, Kommissar Rex.
Das sind Tiere, die es geschafft haben. Tiere, die es geschafft haben. Das sind Tiere, die es geschafft haben. Das sind Tiere, die es geschafft haben.
Wow. Ja, aber fest und flauschig. Ich habe gerade die Nachricht bekommen von unserem Herausgeber. Wir haben einen Herausgeber. Und zwar, das habe ich eben schon erzählt, Daniel von Spotify.
Richtig.
Das ist ein Adeliger, der hat glaube ich, Spotify geerbt von seinem Vater, Michael von Spotify.
Ah. Und das wird immer so, übernommen von mir. Da kommst du ja gar nicht rein. In so einer hohen, reichen Schichten. Wenn ich dann, du wirst da ja entweder, du kannst da ja noch nicht mal rein geheiratet, kannst du vielleicht werden. Aber ansonsten, du kommst da nicht ran an die Adligen. Ist so.
Und der hat gesagt, macht weiter so, Jungs, ich zähle auf euch. Er hört sich das alles nochmal genau an und muss auch nochmal für Verlegergespräche und so auf höchster Ebene. Und der schaltet uns die Sendung frei. Wenn wir ein bisschen edgy sind, mal hier und da, wenn wir mal ein bisschen daneben greifen im Ton, wenn wir uns mal ein bisschen verplappern, er schmeißt sich für uns in die Bresche, hat er gesagt. Will er machen. Er kümmert sich um uns.
Dankeschön, Daniel, an dieser Stelle. Ganz liebe Grüße. Ich würde sagen, wir machen Füße hoch.
Wir machen die Füße hoch. Das war eine schöne Sendung. Ich will jetzt gleich nochmal, ich bin ja außerhalb Kölns, halte ich mich auf, weil jetzt die Sendung wieder losgeht und bin jetzt wieder öfter hier im Westen.
Ich hab viel rumgepoltert. Komm doch mal wieder vorbei, nee. Wir haben bald wieder Vernissage und sowas alles.
Ich komme Ende des Monats komme ich nach Berlin. Habe ich mir gedacht, ich mache wieder so ein, zwei Wochen bin ich wieder Berlin. Das Loft soll irgendwie schon
cool, lass uns doch lieber die Suite im Waldorf Astoria mieten. Geil, oben Tower Suite. Wir beide laden ein paar Leute ein, feiern zusammen, machen Insta-Stories, laden ein paar aktuelle Models ein, zeigen, dass wir auch noch jung geblieben sind. Machen auch so ein Video, wie wir Sprite und Lean mischen und du das dann so trinkst. Das ist so langsam in Zeitlupe. Machen all den Kram.
Ich schließe mir jetzt, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mir aus dem Internet, Dark Web, habe ich mir eine Crack-Anleitung, wie früher, als man noch Software hacken musste.
Ja, lass uns doch mal anfangen mit der Scheiße. Ich warte hier.
Nee, ich hab wieder, wie früher bei Netster, ich hab mir so Cracks runtergeladen. Weißt du, ich habe einen USB-Dongle und da ist ein Crack drauf, ein Badge. Mit über Auto-Exit-Bad kann ich jetzt nämlich Leimroller knacken. Ich muss hier in einen versteckten USB-Port, stecke ich meinen USB-Stick rein und dann schließe ich den kurz quasi. Der hat unendlich viel Akku. Und ich kann ihn noch außerhalb des Geschäftsgebiets fahren. Also wenn ihr demnächst euch wundert, warum irgendwie, keine Ahnung, zwischen Aachen und Köln auf einmal so ein Leimroller fährt, das kann doch gar nicht sein, die gehen auch nur in Köln und in Aachen. Nee,
der fährt auf Crack. Fährt der auf Elektro? Nee, der fährt auf Crack, der Jan Böhmer, Mann.
Nee, ich hab den kurz geschlossen. Und dann, das ist total geil. Der hat ja nur 100% Akku, aber wenn man den kurz schließt, hat er 500%. Und das geht viel langsamer alle. Und ich kann unendlich lange damit fahren. Das ist nämlich eine Funktion, die haben die noch nicht freigeschaltet. Wie beim Tesla. Ah. Die Leimroller können viel mehr. Das wird zentral irgendwann sukzessive freigeschaltet. Da ist Sprachsteuerung mit drin. Da kannst du an die KitchenAid anschließen. Da kannst du an den Thermomix, meine ich. Das sind unendlich viele Möglichkeiten. Das ist aber erst nach und nach über die Community wird das freigeschaltet, wie bei Tesla.
Da musst du dir freispielen erstmal. Möglichkeiten bietet euch auch
Hegel,
unser Podcast.
Hegel. Ach so, ja, okay. Die Leute sollen sich in Hegel... In Hegel einlesen, das ist mir wichtig noch diese Woche. Lasst euch von der Cancel Culture nicht niederdrücken.
Und Jan ist wieder auf Crack. Ja, das war's für diese
Woche. Wie heißt die Sendung?
Haben wir das schon gesagt? Denn, sag mal. Hegel, jetzt wird richtig gefickt. Oder?
Sowas wie
Willkommen im Hegelverein. Willkommen im Hegelverein heißt die Sendung. Jan, herzlich
willkommen im Hegelverein.
Ja.
Doppelpunkt.
Dirty
wir packen schonungslos aus.
Wir packen
aus. Oder?
Nee. Willkommen im Kegelverein.
Willkommen im Hegelverein.
Im Hegelverein ist super.
Also volkstümlich genug für Spotify. Für Spotify reicht, sag ich mal.
So, wir wünschen euch eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr uns immer noch die Stange haltet. Wir fühlt euch gebenedeit und gesegnet. Kuss auf die Eichel, Kuss auf die Muschi. Das war fest und flauschig.
Habt eine schöne Woche. Lasst euch wirklich nicht unterkriegen. Ihr zieht einfach durch, macht, was ihr wollt. Und wenn ihr mal irgendwie jemanden canceln wollt, lasst euch davon nicht abbringen vom Mob. Nee.
Und wenn euch irgendwas nicht gefallen hat, was ich oder Jan gesagt habe, schreibt es auf einen Zettel. Ja, schön. Faltet das in so einen Brief. Und dann gebt den irgendjemand. Nur nicht uns. Ja. Wir haben euch immer gemocht. Egal was ihr. Also wie, ne? Tschüss.
Wir halten zu euch. Tschüss, bis Mittwoch. Ja.